Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken.
Genau, wir machen das jetzt einfach ganz Freestyle. So, bevor wir anfangen. Scheiße, mit dem Mikro kannst du gar nicht mehr gescheit saufen. Und wir sind live. Christoph, erste Folge Butterbrot-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Mein Bruder, der Butterbrot-Bruder sozusagen, ist in der ersten Folge von dem Butterbrot-Podcast. Wir reden heute in der allerersten Folge über den Beruf des Elektrikers für Energie und Gebäude.
Gebäudetechnik. Also ich mag mich auch kurz vorstellen, wie der Maximilian schon erwähnt hat, ich bin der Bruder vom Butterbrot, der Butterbrot-Bruder. Mein Name ist Christoph und ich bin seit mittlerweile fast 10 Jahren Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik. So nennt sich es zumindest im Fachjargon das Ganze. Im Prinzip für jeden, oder ich kriege oft die Frage dann gestellt einfach, was macht ein Energie- und Gebäudetechnik-Elektroniker? Ich denke mal, das hast du mich sogar auch das erste Mal gefragt.
Ja. Also vielleicht bevor wir da reingehen, es gibt ja unterschiedliche Arten von Energie- und oder von Elektronikern. Ja. Vielleicht fangen wir da mal an. Was ist der Unterschied zwischen einem Elektroniker und einem Elektriker?
Gute Frage, nächste Frage. Nee, Spaß. Mir wurde das damals so erklärt, ein Elektroniker macht alles, was mit elektrotechnischen Bauteilen zu tun hat, heißt quasi Schalter, Steckdosen etc. pp. Alles, was halt im Haus eingebaut wird und die Kabelverlegung dazu.
Das ist ein Elektroniker.
Okay. Und der Elektriker ist halt quasi so die Light-Version. Der wird anscheinend nur zum Kabelziehen gebraucht, verwendet etc. Weiß ich aber nicht, ob das wirklich fachmännisch so richtig ausgedrückt ist. Also bitte nagelt mich da drauf jetzt auch nicht fest oder okay. So. Mir wurde das damals so erklärt und ich gebe es halt jetzt einfach mal so weiter.
Okay, also laut dieser Definition könnte man dann sagen, die Leute, die bei einem auf dem Bau zu Hause, also wenn man ein Haus oder eine Wohnung ausbaut, umbaut, wie auch immer, dann sind das Elektroniker und keine Elektriker, sondern die Elektriker wären dann diejenigen, sag mal du als Azubi, wenn du Kabel ziehst oder so,
dann wäre das
der Job des Elektrikers.
Ja, genau, okay, sowas in der Art, ja.
Okay, und dann gibt es ja Elektroniker und dann gibt es ja einmal die Elektroniker für den Hausbau, das ist das, was du machst im Endeffekt, und dann gibt es ja noch andere Elektroniker. Ja. Wir lassen uns mal bei dem Hausbau bleiben. Es geht ja auch so ein bisschen darum zu erkunden, also zum einen, was machst du genau den ganzen Tag, wie kann man sich deinen Alltag so vorstellen, aber es geht auch so ein bisschen darum, wie bist du dorthin gekommen, und du bist ja irgendwann wahrscheinlich mal vor der Auswahl gestanden, mache ich jetzt den Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik oder einen anderen Elektroniker, da gibt es bestimmt auch zig Elektronikerberufe.
Oh ja.
Genau, wieso bist du in die Richtung des Energie- und Gebäudetechnikers gegangen?
Ist eine relativ interessante Geschichte eigentlich. Da glaube ich, kann man mal gerade beim Werdegang überhaupt anfangen. So ein kurzer Steckbrief von mir.
Gerne.
Ich habe, Grundschule können wir jetzt mal gerade überspringen. Die habe ich doch noch bestanden.
Die ist schon ein paar Tage her.
dann ging es weiter Realschule bis zur 9. Klasse. Hab dann auf einmal gemerkt, okay, Schule ist nichts mehr für mich, ich habe keine Lust mehr drauf. Bin dann mal schnell runtergegangen von der Realschule, Hauptschule, mal kurz einen Quali durchgezogen, den auch erfolgreich gemeistert. Dann ging es weiter, beziehungsweise die liebe Mama hat mich dann vor die Wahl gestellt, entweder ich mache einen M-Zug oder ich darf die Ausbildung machen.
Okay. Wie alt warst du da?
Wie alt war ich da? 16, 17, sowas.
Okay.
Ja, genau, 16 war ich. Mit 17 habe ich die Ausbildung dann angefangen, weil ich im September blöderweise dann auch noch Geburtstag habe. Also das läuft genau mit rein. Auf alle Fälle, wo waren wir gerade?
M-Zweig?
Genau, M-Zweig. Wäre ja dann quasi wieder Schule gewesen. Also ist das für mich rausgeflogen. Mhm. Die Hauptschule, bei der ich damals den Quali gemacht habe, hat mich dann auch mit der Arbeitsagentur vermittelt und die haben mir dann etliche an Formulare geschickt, wo ich mich überall bewerben kann, sämtliche Firmen ausgekundschaftet und mir halt dann auch bei der Bewerbung geholfen. Ich glaube, das ist so das 0815-Ding, wenn du von der Schule rauskommst, dass die dir halt da ein bisschen helfen. Ich habe auch gar keine Ahnung gehabt, wie man so eine Bewerbung überhaupt macht. Ja, ist mal wieder der blöden Schule ein bisschen geschuldet. Das ist bei mir irgendwie niemals zur Debatte gestanden.
Okay. Interessant, sau interessant. Also das heißt, du bist ja übers Arbeitsamt, also ich habe noch nie gehört, dass jemand übers Arbeitsamt einen Job vermittelt bekommen hat.
Ja.
Deshalb fände ich es aber sau interessant, dass das so gegangen ist. Also, beziehungsweise, bevor ich das jetzt einfach annehme, ist der Job dann auch übers Arbeitsamt gelaufen oder ist das?
Ja, genau. Ja. Also die Firma, bei der ich arbeite, die ist mir dann auch übers Arbeitsamt vermittelt worden. Und das lief damals auch so ab, dass ich demjenigen von der Behörde halt gesagt habe, ich habe Lust auf was Handwerkliches, ich will was arbeiten. Mhm. Ich wusste, okay, Industrie wird mehr mit Metallverarbeitung, viel an großen Industriemaschinen, meist auch ein bisschen in sehr feine Arbeiten gehen. Also da geht es dann nicht mehr auf einen Millimeter, sondern wesentlich präziser.
Ja.
Das und auch, ich weiß nicht, der Ruf von Industrie, früh aufstehen, und immer Lärm permanent, das hat mir irgendwie nicht getaugt. Und dann als zweite Sparte, was ich dann noch hatte, wäre, ich sage jetzt mal, um es groß zu beschreiben, das Büro gewesen. Mhm. Heißt, jegliche Art von Bürotätigkeiten, da gibt es ja auch dann Bankkaufmänner und.
Da gibt es ganze Bücher voll mit Berufen.
Also ja. Alles Mögliche gibt es da, was man im Büro machen kann. Tatsächlich aber auch den Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik kann man mittlerweile im Büro einsetzen. Komme ich, glaube ich, später nochmal kurz drauf. Somit war klar, Handwerk wird irgendwas. Dann gab es die großen Sparten, entweder wird es Heizung, Strom oder
Weil das der einzige Klima. Bereich ist, der sonst noch über war? Oder warum war für dich dann festgestanden, es muss das Handwerk werden?
Weil ich Lust hatte, einfach selber was zu erstellen, was zu bauen, zu basteln.
Und was wäre der also was ist jetzt oder was in deiner Vorstellung, was war damals der Unterschied zwischen bauen in der Industrie, sage ich mal, ein Auto zu bauen und bauen auf dem Bau?
Ich weiß nicht, ich glaube, das war auch vielleicht einfach das ganze Metallzeugs, was mir so gar nicht getaugt hat.
Okay. Damit.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Einfach
Gefühl.
Ich meine, das ist jetzt 10 Jahre her, aber vom Gefühl her hat es mir da einfach mehr Spaß gemacht, mehr gefallen. Und ich glaube, die Industrie, die kam mir auch so ein bisschen anonym vor, weil irgendwie, ja, es ist so ein Riesending, da arbeiten 10.000 Leute drin. War in dem Moment einfach, waren mir die Dimensionen nicht ganz bewusst und wollte ich auch nicht.
Okay, sau interessant.
Wenn du mich heutzutage fragen würdest, ich würde es tatsächlich gern mal ausprobieren in der Industrie drin. Einfach bloß zu sehen, was ich verpasst habe, keine Ahnung.
Ja, ob du was verpasst hast.
Ob ich was verpasst habe, genau, ob es wirklich so schlimm ist oder auch nicht. Aber ich glaube mal, da ist tatsächlich nicht viel um. Ja, auf alle Fälle fühle ich mich aber im Handwerk trotzdem ganz wohl und bin da auch gut durchgeschlittert. Was tatsächlich zum Handwerk dazugehört, was ich jetzt auch nicht vorwegnehmen möchte, ist ja auch der Beruf vom Kfz-Mechaniker, Mechatroniker.
Ja.
Den habe ich damals abgewählt, weil ich wusste, da muss man sich oft mal dann auch über die Motorhaube legen, beziehungsweise unterm Auto dann auch stehen und dann über Kopf arbeiten, also die Hände über dem Kopf halten.
Okay.
Und dem bin ich bewusst aus dem Weg gegangen, habe ich mir gedacht, boah, das will ich mir nicht antun. Das, glaube ich, ist viel mehr Zeug hochheben, als das ganze Autozeugs dann letzten Endes wert ist.
Okay.
Ja.
Jetzt bin ich dann gespannt, was du erzählst, ob du keine Überkopfarbeiten mehr machen musst. Ja.
Stimmt, und Lampen gibt es auch nur an den Wänden und am Boden.
Genau, deshalb.
Ja, aber
okay, das heißt, du, dann ist ja, also dein Werdegang ist ja dann eigentlich gar nicht so geradlinig. Das heißt, du hast angefangen, klar, Grundschule hat gesagt, lass es ja außen vor, Realschule, bist dann auf die Hauptschule gegangen, hast festgestellt, pass auf, Schule ist nichts für mich, ich muss jetzt ins Tun kommen, ich muss irgendwie was Praktisches machen. Du hast dann für dich auch abgewägt, so Industrie, ganz ehrlich, ist nichts für mich, aus den gerade gesprochenen Gründen. Büro war für dich nichts, weil du was erschaffen wolltest, hast du gerade gesagt, genau. Und damit blieb es Handwerk über.
Genau.
Okay. Und dann bist du jetzt sozusagen bei deiner jetzigen Firma gelandet und hast die Ausbildung dann sozusagen gestartet.
Genau. Das war auch tatsächlich relativ witzig. Habe damals knapp 50 Bewerbungen in alle Ecken von Ingolstadt geschickt, mhm, und habe einfach mal drauf gewartet, was zurückkommt. Bei ungefähr der Hälfte ist was zurückgekommen. Ach, und das war dann, glaube ich, das zweite Bewerbungsgespräch. Der Chef war mega sympathisch mir gegenüber. Da hat es dann auch irgendwie menschlich ein bisschen gepasst, weil er hat halt anhand von meinen Realschulnoten damals auch gesehen, ja, okay, hat sich das Ding angeschaut, hat gesagt, ja, okay, der Lerneifer ist jetzt nicht so da. Wieso bist du überhaupt da? Habe ich ihm das auch gesagt, ich will jetzt endlich mal was arbeiten, ich will nicht mehr in die Schule gehen. Hat gesagt, okay, kann er verstehen, mach ein Praktikum bei uns und dann schauen wir weiter. Und wenn es dir dann gefällt, alles gut.
Okay, abgefahren.
Dann
war das... Darf ich ganz kurz unterbrechen?
Ja.
War das der einzige, von dem du eine Rückmeldung bekommen hast?
Nee, wie gesagt, also bei der Hälfte habe ich eine Rückmeldung bekommen. Tatsächlich auch eine positive Rückmeldung, zum Bewerbungsgespräch eingeladen, mhm, und so. Aber er war dann tatsächlich der Erste, wo ich dann auch gleich das Praktikum innerhalb von einer Woche oder sowas gemacht habe.
Also der hat gesagt, pass auf, Chrissy, wir schauen uns das an. Hast Bock, dass du nächste Woche mit dem Praktikum startest?
So ungefähr. Das lief alles mega entspannt, mega schnell. Und ich habe das Praktikum gemacht. War damals tatsächlich dann so lala überzeugt davon.
Dachte mir, Warum?
Ich weiß nicht, irgendwie, ja, sind halt die Hände dann doch mal dreckig geworden, wer hätte es gedacht.
Das gehört zum Arbeiten dazu.
Ja, und irgendwie hat mir das am Anfang gar nicht mal so gut gefallen, aber okay, man wächst mit seinen Tätigkeiten, sagt man so.
Ja.
Und naja, man lässt sich halt dann auch hier und da ein bisschen führen und fügen. Und das hat dann schon alles im Großen und Ganzen gepasst. Und vor allem die Leute in der Firma, die haben gepasst. Mit denen hast du mega den coolen Umgang. Und
das heißt, es war dir mit 17 schon wichtig, dass die Leute auch...
Naja, also ich bin da tatsächlich in mich gegangen und habe mir überlegt, ich muss mit denen jeden Tag 8 Stunden verbringen. Und das bemerkst du dann tatsächlich auch mal, wenn du jeden Tag 8 Stunden da draußen bist. Und hast dann auch tatsächlich im Praktikum gemerkt, gut, mit dem, glaube ich, werde ich mehr warm, mit dem, glaube ich, könnte es noch ein bisschen dauern oder da muss ich erstmal noch ein bisschen reinfinden, wie ich mit dem reden muss, wie ich mit dem reden darf. Das ist ja immer noch ein Vorgesetzter.
Richtig,
aber hat alles in allem dann echt gut gepasst. Und mit den Leuten, wo ich am Anfang, ja, ich will jetzt nicht sagen Schwierigkeiten hatte, aber mehr Respekt hatte, glaube ich, ist der richtige Ausdruck, bin ich dann auch irgendwann mal richtig cool geworden und wir haben dann auch richtig viel Spaß gehabt auf den Baustellen und haben auch den ein oder anderen Schmarrn gemacht.
Okay. Darf
man auch mit dazu sagen.
Ja, klar. Also ohne ich glaub, Spaß.
Ich glaube, das ist auch in jedem Job mittlerweile so.
8 Stunden jeden Tag ohne Spaß, haben, da genau. Bist du ja aufgeschmissen.
Was ich noch vergessen habe, ich habe zwischenzeitlich irgendwann mal in der Schule noch ein Praktikum gemacht als Zimmerer. Und
also nicht in der Berufsschule, sondern...
Nee, in der allgemeinen Schule war das noch.
Mhm.
Als Zimmerer. Und das war zufälligerweise im Januar oder so. Mhm. War recht frisch draußen auf dem Dach. Wir haben Dachdeckarbeiten gemacht.
Ja.
In dem Moment war für mich eigentlich die Arbeit draußen dann, also Landschaftsbau und Gartenbau oder sowas in die Richtung, war für mich auch alles Geschichte, weil ich gewusst habe, die Eiseskälte, das mache ich nicht lang mit.
Ja.
Ja.
Okay, ja, aber ich finde es ja interessant, wie dieses Auswahlverfahren stattgefunden hat, weil diese 50 Bewerbungen, also dieses Auswahlverfahren hast du ja vorher bei dir im Kopf schon ausgemacht, weil du bestimmte Annahmen getroffen hast, weil du vielleicht auch das ein oder andere gelesen hast, mit dem Arbeitsamt telefoniert hast und so weiter und so fort.
Ja.
Diese 50 Bewerbungen, von denen du gerade gesprochen hast, waren es rein 50 Bewerbungen an Elektrotechnikfirmen?
Nein, da war Elektro dabei, da war Heizungsbau dabei, da war Sanitärer dabei, mhm, also ja, sanitär.
Das, was halt, so sanitär genau, ist, ist meistens
genau,
drin.
Das, da war Lüftungsbau mit dabei, aber halt auch Elektro. Und da war dann auch der Systemelektriker mit dabei, der Energie- und Gebäudetechnik. Was war noch dabei? Ich glaube, Feinwerk, Mechaniker war noch mit dabei. Sowas.
Okay, also ja. bei dir war es einfach total unpräzise, du wolltest einfach irgendwie ins Handwerk, hast dir geguckt, okay.
Genau, mir ging es da auch gar nicht drum, ob das jetzt Elektro wird oder nicht.
Okay.
War tatsächlich aber die richtige Wahl, weil, naja, ohne Elektro könntest du jetzt auch gerade nicht diesen Podcast hören. Ne? Und von dem her merkt man auch dann mal ganz schnell, wie abhängig man eigentlich ist.
Absolut.
Von dem Zeug, und wenn nichts mehr geht, dann muss halt der Elektriker immer ran.
Total. Das hat man heuer... Nee, letztes Jahr, ich weiß gar nicht, ich glaube letztes Jahr war das, gab es in Texas diesen mehrtägigen Stromausfall, während ein Blizzard über Texas gezogen ist. Und halt alle irgendwie ihre Heizungen nicht mehr betreiben konnten und so weiter. Und keine Ahnung, ich meine, Texas ist ja eigentlich eh relativ warm, und wenn dann auch noch die Stromheizungen und weiß ich nicht, was alles ausfällt, dann hast du ein richtiges Problem.
Stehst erstmal da, ja.
Genau. Und dadurch, dass eh immer mehr mit Smart Home und so weiter kommt, dann bin ich gespannt, was du da also gleich noch dazu sagst.
Es gibt tatsächlich Häuser oder Wohneinheiten, ja, da kommst du halt ohne Strom nicht mal mehr ins Haus rein. Und da wird es halt dann schon kritisch, sag ich mal.
Das ist
da
krass,
musst halt dann deinen Schlüsseldienst holen oder sonst noch was. Und,
ja, der Schlüsseldienst wird ja inzwischen wahrscheinlich dann eher Elektriker oder Programmierer sein, oder?
Ja, so kann man sich's vorstellen, ja. Aber siehst du, da bist dann auch wieder... bei dem Thema, der Schlüsseldienst braucht dann eine elektrotechnische oder eine spezielle Ausbildung nochmal dafür. Das würde ja wahrscheinlich auch nicht jeder können.
Es sollte zumindest nicht jeder können, weil sonst könnte jeder x-beliebiger in dein Haus rein.
So ist es.
Ja. Okay, abgefahren. Jetzt sind wir stehen geblieben, dass du nochmal ganz kurz zurück, also du hast viele Bewerbungen an unterschiedliche Handwerksbetriebe und so weiter geschrieben. Am Ende ist es der Elektriker geworden, aus mehreren Gründen, weil zum einen die Krisensicherheit dementsprechend gewährleistet war, weil es einfach ein Beruf ist, wo du gesagt hast, das hat für mich Zukunftspotenzial. Ja. Und zum anderen hat dir dein jetziger Chef, du bist jetzt immer noch im gleichen Betrieb, hat dein jetziger Chef gesagt, komm, pass auf, wir machen es ganz unkonventionell, du kommst einfach mal vorbei, machen eine Woche Praktikum, dann schauen wir uns das gemeinsam an, passt es für dich, war ja für dich auch sicherlich hilfreich zu sehen, wie ist es denn überhaupt? Und der Chef hat gesehen, wie hängt das sich denn rein? Würdest du sagen, dass der Job immer noch ein Zukunftspotenzial hat?
Absolut. Im Prinzip wird es ja immer noch heftiger.
Das also ganze mehr denn je.
Zeug. Okay. Also die ganzen Auftragsbücher von unserer Firma und auch von den anderen Firmen sind, glaube ich, mehr als gefüllt. Da kämpft man gerade eher mit anderen Situationen, mit Rohstoffknappheit und so weiter. Hat man auch weit in den Nachrichten verbreitet gehört. Da ging es ja mit Holz los und jetzt sind wir auf einmal auch betroffen.
Kupfer,
ja. Stichwort Kupfer ist gut gestiegen.
Okay, krass. Das heißt, dann sind im Endeffekt auch, also jetzt nicht unbedingt die Personalkosten, aber dann die für den Kunden die Endkosten gestiegen, einfach nur, weil die Rohstoffkosten gestiegen sind.
Unter anderem, ja.
Okay.
Ja. Und man merkt es auch bei den Herstellern, also bei den Produzenten der elektrotechnischen Bauteile, dass auch da Preisanpassungen oder Preiserhöhungen entsprechend drin waren. Und
wie viel teurer würdest du sagen, ist jetzt, sagen wir mal, für ein ganz normales Einfamilienhaus, wie viel teurer ist es jetzt im Vergleich zu 2019, sag ich mal?
Boah. Schwierige Sache, kann ich dir so gar nicht wirklich sagen. Um das ganze Thema Werdegang mal kurz abzuschließen.
Ja, du hast recht.
Ausbildung gemacht, bestanden, Gesellenbrief quasi dann gehabt, als Geselle in der gleichen Firma tätig gewesen, für, ich weiß gar nicht mehr, 2 oder 3 Jahre sowas. Und dann gleich hinten dran noch einen Meister hingeknallt und jetzt seit 2019 habe ich einen Meister gemacht, 2020 als Meister tätig.
Alter, auch schon wieder 2 Jahre, gell?
Ja. Und dementsprechend, dadurch, dass ich 2019 zum Beispiel noch kein Meister war, kann ich es dir preismäßig noch gar nicht sagen, was sich da wirklich entwickelt hat. Also ich bin tatsächlich jetzt erst, seitdem ich Meister bin, mit Preisen überhaupt in Kontakt gekommen.
Dass du Angebote erstellst und sowas.
Genau, dass man quasi vor der Arbeit auch schon mit dem Kunden in Kontakt kommt. Und sonst war halt das tägliche Geschäft, das Auto entsprechend ein- und ausräumen, zur Baustelle fahren und dann mal kurz eine Einweisung eventuell vom Vorgesetzten, vom Meister, Bauleiter etc. bekommen und dann loslegen damit. Okay. Das Ganze nach bestem Gewissen ausführen und wenn es Probleme, Rückfragen gibt, muss man halt das Ganze klären.
Wenn wir jetzt nochmal zurück in die Ausbildung gehen, wie sieht so eine, also wenn du es in ein paar Sätzen einfach kurz zusammenfassen kannst, was sind so die Hauptaufgaben, die du in der Ausbildung im praktischen Teil, sagen wir jetzt erstmal, im praktischen Teil machen musst?
Ja, das klassische Beispiel, glaube ich, ist eigentlich immer das Gleiche, was man von früher noch kennt vom Handwerk. Ja, da musst erst einmal das erste Lehrjahr ist bloß Boden zusammenkehren.
Ist das wirklich so?
Nee. Gut. Nee. Also es mag bestimmt den ein oder anderen Betrieb geben, der das immer noch so macht. Sind meiner Meinung dann eher nicht so fortschrittlich und nicht so zukunftsorientiert. Das Problem ist einfach, dass dir da ganz schnell die Lust davon vergeht und ja. Wenn du schon mal Bock hast zu arbeiten, dann lass dir von sowas auch nicht die Laune verderben, sondern wechsel lieber nochmal den Betrieb, mach lieber ein Praktikum mehr oder nochmal eins mehr und red auch wirklich mit den Mitarbeitern, auch mit den Azubis da dort, wie denen die Arbeit so ist.
Ja. Du meinst im Bewerbungsgespräch oder wenn du das die Möglichkeit hast, das Team kennenzulernen?
Genau, weil da kristallisiert sich halt echt viel raus, ob das ein guter Handwerksbetrieb ist oder nicht, was Thema Ausbildung angeht. Ja. Ich habe tatsächlich das Glück gehabt, ich habe eine mega gute Ausbildung genossen. Bei mir war vielleicht, ich glaube nicht einmal am ersten Tag musste ich irgendwas zusammenkehren. Zumindest nicht zusammenkehren,
bloß nicht nur.
Damit ich arbeiten oder was zu arbeiten habe. Und zwar war mein erster Arbeitstag quasi mein vorletzter Praktikumstag.
Ah, geil.
Also
hast du überzeugt innerhalb von 3 Tagen?
Innerhalb von 3 Tagen habe ich überzeugt und die restlichen 2 Tage meines Praktikums wurde ich dann quasi schon angesprochen. Hey, du bist so gut, hast nicht gleich Bock bei uns anzufangen. Das war im August dann auch schon. Also ich habe meine Ausbildung dann auch mit dem 1. August gestartet damals.
Okay. Was nicht ganz üblich ist, oder? Normalerweise?
Nee, normalerweise ab 1. September, aber ja, Sommerferien waren mir eh irgendwie zu langweilig. Ich weiß nicht, was mich damals geritten hat.
Ja, da wird man heutzutage anders drüber denken, wenn man 40 Stunden die Woche arbeitet. Okay, ja gut, sau interessant. Also dann haben sie dich sofort genommen, haben gesagt, du kannst deine Ausbildung direkt bei uns starten.
Ja.
Und ich finde, du hast gerade einen richtig guten Punkt angesprochen, wie man rausfindet, ob es ein guter Betrieb ist. Wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, gibt es denn aus deiner Sicht noch andere Punkte, wo du hast jetzt bestimmt schon andere Betriebe auch gesehen, man trifft sich ja auf dem Bau. Hast du Tipps oder Ideen, mit welchen Fragen oder woran man auch erkennen kann, ist das, wo ich mich jetzt gerade beworben habe oder das, wo ich jetzt bald anfangen werde, ein guter Betrieb oder ein Betrieb, wo ich vielleicht nochmal drüber gucken sollte?
Also das, ich glaube, in meinem jetzigen Alter ist das relativ easy gedacht und easy durchgemacht. Wie gesagt, 10 Jahre Berufserfahrung, da bleibt schon irgendwo ein bisschen was hängen und aber zum damaligen Standard, also damals bei meiner Ausbildung.
Aber heutzutage, also mich würde tatsächlich heutzutage interessieren, weil heutzutage ist er bestimmt nochmal ein bisschen anders. Gibt es überhaupt noch schlechte Ausbildungsbetriebe aus deiner Sicht?
Ich glaube immer noch, dass es die gibt. Ich denke mal, dass das sich daraus... das ist halt dieses Ding, wenn du jemanden zu viel Freiraum lässt, dann wird er zwangsläufig das machen, auf was er Lust hat. Was jetzt nicht immer arbeiten ist. Vielleicht.
Bei Generation TikTok ein bisschen schwierig.
Ja. was man tatsächlich immer mehr zu kämpfen hat, ist tatsächlich auch ein Ding, was ich auf TikTok erst gesehen habe oder was mir dann erst vor Augen gehalten wurde. Das Thema, da habe ich mir ein Video angeschaut und da stand dann im Titel oben dort dieser Moment, wenn du im Handwerk arbeitest und in dem Video war quasi zu sehen, wie der wenige Arbeiter. Ich denke mal, dass es halt irgendwie ein Mitarbeiter war, gerade eben in eine Toilette reingegangen ist, die Toilettenkabine quasi geöffnet hat, dann die Toilette verschlossen hat, sodass man sich ganz normal draufsetzen kann, hat sich dann draufgesetzt und hat dann an seinem Handy gespielt, gechillt, was auch immer. Ne? Ich glaube nicht, dass es schlechte Ausbildungsbetriebe gibt, sondern nur schlechte Ausbildungsverhältnisse. Mhm. Naja, wenn du keine Lust auf was hast, dann wird es schon schwierig.
Okay.
Man kann jemanden bis zu einem gewissen Punkt Lust vermitteln, also sein Interesse wecken und ihm sagen, pass auf, so und so geht es, und ihn auch ein bisschen bei der Hand nehmen und sagen so,
fordern und fördern.
Jetzt tu mal dein Handy weg, jetzt müssen wir das erst machen. Aber genau das ist das, was du sagst, fordern und fördern. Und es ist halt heutzutage bei Generation Z, man bemerkt es immer mehr. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, weil ich auch älter werde.
Zwangsweise werden wir alle.
Ja, ich hoffe irgendwie, dass es nicht daran liegen soll. Weil ich fühle mich trotzdem noch, trotz meinen 25 Jahren, fühle ich mich noch relativ jung und auch gut aufgenommen bei meinen jungen Azubis.
Schön.
Ja, und da muss halt einfach das Verhältnis passen. Und ich habe das frühes gesehen. Ich habe einen Mitarbeiter gehabt, der hat da mit dem einen oder anderen sich nicht gut verstanden. Traurigerweise ist er mittlerweile gegangen. Naja, ist jetzt kein großer Verlust, sage ich mal, aber naja, passiert alles. Jeder geht seinen Weg, und seiner ist halt bei uns, hat halt bei uns geendet.
Okay.
Und man bemerkt halt, bei welchen Leuten die Kollegen, die Azubis, lieber arbeiten.
Okay.
Zum einen sind es die Kollegen, bei denen es eher lustig abläuft, wo auch mal der ein oder andere Witz gerissen wird, und wo sich's anfühlt, dass die Zeit schnell vergeht. Aber jetzt frage ich dich, wann vergeht die Zeit schnell und wann vergeht sie langsam?
Gute Frage, ja. Wann vergeht die Zeit schnell, wann vergeht sie langsam? Ich glaube, dass sie schneller vergeht, wenn du echt viel und dass du am Ende des Tages auch wirklich happy aus der Arbeit gehst, wenn du viel abgerissen hast. Also wenn du viel gemacht hast, wenn du
viel geschafft
hast. Und wenn du auch siehst, dass du viel gemacht hast.
Ja. Das ist halt dieser klassische Typ. Ich glaube, das ist das somatische Typ, nennt man das Ganze. Wenn jemand nur mit Hand und Fuß etwas versteht, wenn er das sehen muss, um es zu verstehen. Und genau dieser Typ musst du halt sein, auch im Handwerk, wenn du da was arbeitest, weil am Ende vom Tag kommst du halt quasi raus aus der Arbeit, beziehungsweise aus deiner Baustelle, und kannst dir halt dann das anschauen, was du gemacht hast. Beispielsweise, du hast 200 Meter Kabel gezogen, oder du hast 50 Meter Kabelkanal montiert, du hast einen Elektroverteiler aufgebaut, du hast einen neuen Anschluss gemacht, du hast eine Inbetriebnahme gemacht, du hast einen Kunden eingewiesen. Hallo, wie cool ist das denn bitte? Du überlässt auf einmal einem Kunden seine elektrische Anlage, sein Haus, wo er jetzt auf einmal das Licht an- und ausschalten kann. Und heutzutage gibt es ja nicht nur noch Licht an- und aus. Gira hat da, glaube ich, einen relativ coolen Spruch gemacht, alles zwischen an und aus.
Okay. Keine Werbung übrigens.
Ja, genau. Nein, es ist keine Werbung. Ich werde nicht dafür bezahlt, leider. Aber die haben es relativ gut auf den Punkt gebracht, weil es gibt ja nicht mehr nur dieses klassische An und Aus. Da gibt es Szenen heutzutage, Dimmen. Eine normale Türglocke ist keine Klingel mehr, sondern das wird mit Video gemacht. Oder es gibt eine normale Gegensprechanlage. Und plötzlich kannst du das Ganze mit deinem Handy nochmal abrufen und steuern und. Es gibt ja Möglichkeiten en masse.
Okay. Also das heißt, du würdest am Ende des Tages sagen, es geht nicht unbedingt um den Betrieb, den du am Ende des Tages bekommst, sondern um den Chef, mit dem du zusammenarbeitest, also deinen Ausbildungsleiter, wenn man so möchte, ja. Und den Gesellen, mit dem du dann abhängst, und wie sehr die das Mittelmaß hinbekommen, mit dir persönlich sozusagen klarzukommen, mit dir aber auch, oder dich, so viel Vertrauen in dich zu haben, dass sie dir auch einfach mal selber Sachen machen lassen, damit du am Ende das Gefühl hast, das habe ich gemacht.
Ja, genau. Und das ist zum Beispiel auch ein guter Punkt, wo du jetzt gerade ansprichst. Da kommt mir nämlich auch wieder Folgendes. Vielleicht auch ein kleines Appell an manche Junggesellen, weil das sehe ich tatsächlich relativ oft auch auf Baustellen, nicht nur bei mir, sondern im Gewerk, sondern auch auf anderen Gewerken, dass bloß noch gezeigt wird. Das heißt,
Also
mein Lehrling steht hinter mir und ich zeige ihm das, aber ich lasse ihn das selber gar nicht ausprobieren oder lass ihn mal ran, ne? Also ja, klar, es dauert diese 2 Minuten länger oder vielleicht auch einmal eine Viertelstunde, die auf blöd wieder auf den Kunden zurückzuverantworten sind und der die dann auch bezahlt. Man darf aber eins dabei nicht vergessen. Man fördert damit erstens die deutsche Wirtschaft nachhaltig auf lange Zeit und zweitens, was immer mehr im Kommen ist. Bei uns im Großraum tatsächlich habe ich es anhand vom Trockenbauer kennengelernt. Du findest kaum noch deutschsprachige Firmen. Und da wird es dann schon langsam schwierig auf dem Bau, wenn ich mich mit einem Gewerk, mit dem ich zusammenarbeiten möchte. Kleines Beispiel am Rande: Ich lege meine Kabel in die Zwischendecke rein. Der Trockenbauer muss mir meine Kabel an entsprechenden Stellen raushängen lassen, wo dann halt meine Leuchten hin montiert werden.
Ja.
Wenn die Kommunikation zwischen diesen beiden Gewerken nicht stimmt, lässt mir der Trockenbauer sämtliche Kabel oben in der Decke verschwinden und ich darf danach wie blöd danach suchen.
Okay.
Da ist wesentlich mehr Geld dabei aufgearbeitet, als wenn man sich die Viertelstunde nimmt und mal einen Azubi vernünftig drauf einweist.
Stichwort Kommunikation.
Stichwort Kommunikation, ganz, ganz tolle. Und auch, ja, also ich will jetzt nicht sagen, ihr irgendwie ausländerfeindlich oder sonst noch was,
Ja.
dass mir das nicht passen würde, wenn die da arbeiten. Die machen eine Top-Arbeit,
Nee, nee, ich
um
verstehe
Gottes
schon. Es
Willen,
geht um die
aber
sprachliche Barriere.
es geht um die Sprachbarriere, genau. Und da sehe ich halt immer mehr das Problem da drin, dass halt dann im Bereich Elektro zum Beispiel vielleicht dann auch irgendwann mal Leute herkommen, die einfach eine Sprachbarriere haben, weil es halt kein deutschsprachiger mehr kann oder vielleicht auch machen will. Weil
Ja.
das Ansehen von jemandem, der auf dem Bau arbeitet, ist ja meistens so auch ein bisschen, ja, der wird dreckig, ja, Bauarbeiter, ne? So wie man es von früher kennt, sauft einen Kasten Bier und arbeitet den ganzen Tag mit.
Ja, das sind die Klischees.
Das sind die Klischees, die gibt es aber tatsächlich. Wenn du mal effektiv auf dem Bau mitgearbeitet hast, wirst merken, was für Muskelkater du am Abend hast,
Und
zumindest wenn du es richtig machst.
dann kannst du das gar nicht leisten.
Und da kannst du das auch nicht leisten. Nee, die Zeiten sind vorbei.
Ja, und ich weiß auch das, was du vorhin erzählt hast, mit von wegen, ja, da muss man so früh aufstehen in der Industrie. Das kannst auch verlöten, weil das musst du auch.
Ja,
Ja, also du
und
stehst um 7 auf der Matte.
ja, so ist es.
Und wir haben jetzt gestern, haben wir auch bei uns erst einen Ausbilder und seinen Azubi da gehabt, die haben bei uns eine neue Heizung installiert, genau. Die haben auch rigoros in der 7 das komplette Haus, in der Früh um 7 das ganze Haus rausgeläutet und dann ist losgegangen.
Ja, was willst du auch machen, ne?
Ja, der frühe Vogel und so.
Ja, genau.
Okay.
Und wenn du es auf der anderen Seite siehst, die große Industrie, die schläft halt eigentlich nie, aber auch die große Industrie braucht einen Handwerker, weil solche großen Hallen entstehen halt nicht irgendwie aus Luft und Liebe, sondern müssen halt auch noch mit Fleisch und Blut und irgendwie auch Händen zusammengebastelt gebaut werden.
Was ich gerade noch zu der Sprachbarriere sagen wollte, es geht ja nicht rein darum, ob jemand die Sprache beherrscht oder nicht, sondern es geht, weil ich glaube, das ist tatsächlich was, das kann man schon irgendwie hinbekommen. Also ich glaube, Englisch ist eine Sprache, die kann man lernen.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch, wird es in der Berufsschule gelehrt?
Technisches Englisch hatten wir, ja.
Ja.
Ja,
Also es wird theoretisch.
ich sag mal, da lernst du so ein bisschen was, Schraubenzieher, ein paar Schrauben und die ein oder
Ja,
anderen
pass auf.
Bauteile.
Pass auf, ich will auf was anderes hinaus.
Ja.
Du lernst sozusagen die Grundlagen der englischen Kommunikation. Das würde sozusagen schon mal funktionieren. Aber es geht ja auch darum, wirklich kommunizieren zu wollen. Weil wenn jetzt zwei Leute, die gleiche Sprache sprechen, nicht kommunizieren, dann ist es genauso schlecht, wie wenn einer Deutsch spricht und der andere spricht Englisch und die beiden verstehen sich nicht. Dann, das ist ja im Endeffekt das Gleiche. Das heißt, es geht ja eigentlich dann vielleicht auch gar nicht so unbedingt um die sprachliche Barriere. Kann jemand die Sprache XY oder nicht? Klar, ich verstehe es zu 100%, dass das mit dazugehört. Aber es geht auch darum, dass die Leute miteinander kommunizieren wollen. Also auch der Azubi mit dem Ausbilder und der Ausbilder auch mit dem Azubi, ja, damit beide wissen, was jetzt Phase ist und was als nächstes gemacht gehört.
Ja.
Kann ich mir vorstellen.
Ja,
ich bin Laie.
Ja, im Prinzip ist es auch so. Also man muss kommunizieren wollen, ja. Weil ja, sonst funktioniert es nicht. Aber das ist ja auch in jedem Job so. Man muss reden,
ja,
mit den Leuten und anders funktioniert es nicht.
Finde ich aber sau interessant, dass du sagst, so auch, also nicht nur in der Firma, sondern auch nach außen hin mit anderen Gewerken muss kommuniziert werden.
Ja, auf alle Fälle. Also mit allen musst du kommunizieren. Tatsächlich jetzt auch als Meister geht es dann so weit, dass du mit dem Kunden ganz viel kommunizieren musst.
Ja.
Also das habe ich halt jetzt erst neu mitbekommen, neu dazugelernt.
Also du darfst jetzt als Meister auch mehr als Geselle gemacht. Das ist jetzt nicht nur so, dass du sagst so, du kannst jetzt mehr, sondern ja klar, macht Sinn.
Ja, ja,
du
darfst ja, klar.
Jetzt natürlich
ich,
auch.
Also ich kann natürlich jetzt mehr und vor allem diese, also als Meister oder in der Meisterschule lernst du halt einmal die ganzen theoretischen Sachen, die ganzen Normen, was es halt dazu gibt, was du einhalten musst. Mhm. Und zum anderen halt auch Kalkulation. Das heißt, wie du Sachen kalkulierst, im Prinzip wie du deinen eigenen Betrieb führen kannst. Du kannst nach der Meisterschule deinen eigenen Betrieb aufmachen und bist quasi, wenn du es alles kannst,
hast das ganze Handwerkszeug mitbekommen.
Ja, genau. Kannst du deinen eigenen Betrieb eröffnen.
Okay.
Ja, und dazu gehört halt dann auch wieder die Kommunikation zum Kunden und das beginnt vor Beginn des Baus ja eigentlich, weil du erstmal erfragen musst, was will er denn überhaupt?
Ja, und auch ein Angebot erstellen musst, was kostet es denn überhaupt,
ja, genau,
vermutlich.
Ja, genau.
Das wäre zumindest das, was mich interessieren, ja, würde.
Aber das sind eben die Abwägungen. Was will der Kunde? Ihm dann entsprechend bei der Hand nehmen und zum Richtigen hinführen, was für ihn sinnvoll ist und was nicht. Weil, naja, ich würde auch gerne einen Ferrari haben, aber ja, den kann ich mir halt einfach nicht leisten.
Wäre nicht sinnvoll, dafür einen Kredit aufzunehmen.
Ja, genau. Ja. Und dementsprechend sollte mich vielleicht dann der Autohändler auch bei der Hand nehmen und sagen, ja, pass auf, ja, keine Ahnung, der Ferrari, glaube ich, gehört zu Fiat. Du, ein Fiat Sprinter tut's auch erstmal oder sowas in,
ja,
der Art. Ne? Ja, das sind so die Beispiele. Und dann will man halt dann auch den Kunden bei der Hand nehmen und ihm sagen, pass auf, das, was du willst, ist zwar cool, kannst du dir das leisten? Ja, nein. Und dann entsprechend weitergehen. Kann man es einbauen oder nicht?
Weil, also auch so eine beratende Tätigkeit.
Ja, absolut. Weil am Ende vom Tag kommt es darauf an, ob du dein Geld auch wieder vom Kunden bekommst, das du ja im Vorhinein ja ihm ausgelegt hast, in Form von Material und in Form von Arbeitsleistung.
Ja. Ah. Krass, also ich fasse für mich jetzt zusammen, also ich find, der Job ist ja dann am Ende extrem, du hast ja extrem viele Verantwortlichkeiten. Es ist eigentlich schon selbstverständlich, dass du als Geselle immer einen Azubi an der Seite hast, mehr oder weniger.
Ja, also bei uns im Betrieb ist es tatsächlich so. Es gibt auch andere Betriebe, wo mehrere Gesellen auf der Baustelle sind. Funktioniert definitiv genauso. Ja,
ja, genau. Genau. Ich wollte einfach nur zusammenfassen, dass, also ihr habt so, du hast sozusagen die Aufgabe, den Azubis das zu lehren, was du schon kannst. Das ist Job Nummer eins. Dann musst du natürlich die Baustelle erledigen, den Job auf der Baustelle erledigen, ja, den du aufgetragen bekommen hast vom, ja, Kunden. Dann musst du dich einmal mit dem Kunden zusammensetzen, was möchte er denn überhaupt? Dann fasse ich auch nochmal zusammen, du musst dem Kunden dann natürlich auch, weil du ja nicht eine Betriebsanleitung schreiben möchtest für ihn, musst du ihm halt zeigen, wie das Ganze funktioniert.
Ja, wobei die Betriebsanleitung immer mehr auch kommt und auch immer mehr Sinn macht.
Kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht werden es irgendwann mal YouTube-Videos oder so, ja, die man dann zur Übergabe dreht. Da kann man sich die einzelnen Kapitel anschauen.
Ist eine gute Idee.
Vielleicht macht das Sinn. Und dann musst du natürlich auch noch mit den anderen Gewerken sprechen. Das heißt, du musst mit denen auch permanent kommunizieren und im Austausch bleiben. Und dann musst du natürlich deinen Materialbedarf irgendwo an entweder selber bestellen oder wenn die Firma einen Einkauf hat, an den Einkauf weitergeben, ja, weil du ja der Einzige auf der Baustelle bist, der weiß, was ich denn überhaupt gerade benötige.
Ja, genau.
Und das sind schon viele Aufgaben, die ich jetzt so für mich zusammenfasse, wo ich sage, okay, hatte ich vorher gar nicht so wirklich auf dem Zettel.
Und du musst natürlich auch, was eines der wichtigsten Dinge ist, wenn du Probleme hast auf der Baustelle oder, ja, keine Ahnung, wenn irgendwas nicht passt, oder irgendwas nicht funktioniert, beziehungsweise du über den Kostenrahmen drüber rausschießt, der vereinbart wurde oder der in der Kalkulation entstanden ist, musst du unbedingt mit den Leuten kommunizieren und sagen, was los ist, beziehungsweise fragen, was los ist. Das kommt immer ein bisschen drauf an, ob du jetzt leitende Position hast oder ausführende Position. Der eine sagt's, der andere muss er erfragen. Und nur so läuft das Thema, weil es hilft uns allen nichts, wenn du am Ende, wenn die Baustelle durch ist, mit einer Rechnung zum Kunden hinläufst, hier hast deine Rechnung, ja, wir waren aber 5000 Euro teurer.
Hat's doppelt gekostet.
Ja, oder hat es doppelte gekostet. Das wäre zum einen dramatisch und zum anderen,
Kriegst am Ende vielleicht dein Geld nicht mal.
kriegst es, ja, im schlimmsten Fall nicht.
Ja.
Und mit was? Mit Recht auch irgendwo, weil wenn ich mich in meine eigene Lage versetze und jemand das mit mir machen würde, würde ich mir auch denken, Alter.
Man kennt es oft genug, die Stories, dass jemand sein Auto in die Werkstatt bringt und dann ist einfach der Ölwechsel gemacht worden, ein kleiner Service gemacht worden, obwohl du einfach nur haben wolltest, dass vielleicht kurz nachgeguckt wird, ob irgendeine Dichtung undicht ist oder wie auch
Ja.
immer. Also ich übertreibe jetzt, mir ist das auch selber noch nicht passiert, aber
Man kann sich's
man
vorstellen.
kennt die Stories,
Ja.
genau. Das ist im Endeffekt eins zu eins das gleiche und auf einmal hast du Rechnung, wo du mit die Ohren schlackerst.
Ja. Und ich glaube auch, dass es dabei dann drauf ankommt, ob du also auch als Endverbraucher dann, als Kunde, ob du eine gute Firma hast oder eine eher nicht so gute Firma hast. Ich denke mal, dass man viel dabei herausfindet, wie viel kommuniziert jemand mit einem anderen. Und ich glaube auch, dass also auf Baustellen telefoniert man ja heutzutage extrem viel mit Bauleitern, Architekten, mit dem Kunden, mit sämtlichen anderen Gewerken. Da bist du, wenn es blöd läuft, mal auch nur eine halbe Stunde am Telefonieren, aber es muss halt seine Richtigkeit haben. Außer du hast einen Bauherrn, der sagt, doch, mach doch, was du willst, ich zahl's dann zum Schluss
Geld
schon.
spielt keine Rolex.
Ja. Soll es bestimmt auch geben. Hatte ich zwar noch nicht, aber wäre mal cool.
Das stelle ich mir auch ziemlich geil vor, weil ich das, was du alles erzählst, das klingt für mich irgendwie hardcore nach Projektmanagement. Und für mich ist, ich sehe jetzt einen Elektriker oder einen Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik zumindest, sehe ich nicht mehr als, oder was heißt nicht mehr als rein Handwerker. Ich glaube, der Begriff Handwerker ist auch so ein bisschen verschrien. Ich habe höchsten Respekt vor dem Beruf. Für mich ist es aber trotzdem auch so eine Art Projektmanager am Ende des Tages, der gucken muss, dass sein Projekt, die Elektrik oder Elektronik auf dem Bau, funktioniert.
So ist
Das ist
es.
ein Gewerk in dem großen Projekt Haus,
Genau.
sage ich mal.
Genau.
Und deshalb ist für mich jemand oder einer, der für ein bestimmtes Gewerk in einem Haus zuständig ist, ist für mich am Ende des Tages egal, ob es jetzt Elektriker ist oder Gas, Wasser, Sanitär oder wie auch immer, das ist für mich am Ende des Tages ein Projektmanager.
So ist es. Und je nachdem, wie viel Engagement man reinbringt, wie engagiert man ist, ja, genauso wird man halt dann auch, oder genauso wird man normalerweise dann auch von der entsprechenden Firma eingesetzt. Weil man will ja als Firma versucht man ja immer das Beste aus seinen Mitarbeitern zu machen und rauszuholen ja auch irgendwo. Was dir ja dann auch zum Schluss wieder zugute kommt in Bezug auf Lohn. Ne? Also das hat sich ja in den
Klar.
Jahren jetzt auch angepasst durch Fachkräftemangel, dass der Handwerker gut an Bezahlung zugenommen hat, glücklicherweise. Und ja, das
Macht man.
ist auch mega wichtig,
Ich
dass das
finde, wenn du
passiert.
das aus der Brille des Projektmanagers betrachtest oder Projektleiters betrachtest,
Macht es durchaus
macht
Sinn.
es zu 100% Sinn,
Ja.
wenn du mal überlegst, wie viele Aufgaben du hast,
Ja.
dann ist das absolut sinnvoll. Klar. Was glaubst du denn, wird sich in Zukunft in deinem Berufsfeld noch weiter verändern? Weil wir jetzt gerade, du hast auch gerade schon angesprochen, alles zwischen an und aus. Das Thema Smart Home ist natürlich das, wo ich so ein bisschen im Kopf habe. Was glaubst du, wird sich da gravierend noch ändern?
Ja, gut, Smart Home, das Ganze, ja, das explodiert momentan. Jeder versucht, sein Zeug auf den Markt zu bringen.
Jeder Anbieter.
Jeder Anbieter, genau. Das bemerkst du volle Kanne, dass jeder auch sein eigenes System rausbringen möchte. Das ist
Sein
jetzt so,
Gesamtsystem meinst du?
genau, das ist so dieses klassische Ding, wie halt Apple auch irgendwann mal angefangen hat. Das ist jetzt, glaube ich, ein relativ überschaubares Beispiel. Die haben damals ihren iMac, glaube ich, war es, wo sie angefangen haben, haben sie rausgebracht. Dann haben sie das optimiert und dann kam sie auf einmal mit, keine Ahnung, dann ist der Laptop gekommen, dann haben sie das iPod, iPhone und dann das Zwischending nochmal, das iPad rausgebracht und, dass das so ein richtiger Lifestyle geworden ist. Und dahin versuchen, glaube ich, momentan auch alle Hersteller so ein bisschen reinzugehen und sich da den Markt zu erkämpfen. Jeder hat ein bisschen eine andere Lösung, jeder funktioniert ein bisschen anders. Und mittlerweile ist es so, dass du für jeden fast eine eigene Ausbildung brauchst erstmal, wo du in die Systeme dich reinarbeiten darfst. Was tatsächlich europäisch einmal vereinheitlicht wurde, ist der europäische Installationsbus, nennt sich das Ding, der EIB KNX. KNX, glaube ich, ist mittlerweile das gängigere, das dürfte auch der Laie mittlerweile kennen. Das ist so die Hausautomation, die eine Sprache spricht. Heißt quasi, da gibt's sämtliche Hersteller, bestimmt über 100 Stück auf dem Markt, die alle die gleiche Bussprache sprechen und das Bauteil von der Firma A kann mit dem Bauteil von der Firma Z zusammensprechen und zusammenarbeiten. Und das funktioniert auch ganz gut.
Ist das so Plug and Play dann tatsächlich? Oder?
Nee, ist alles Programmierungssache.
Du musst programmierst du dann auch?
Ja, klar. Die Programmierung gehört dazu.
Was? Also nimmst du deinen Laptop mit, stöpselst du deinen Laptop an und dann wird gecodet? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja gut, gecodet jetzt nicht ganz. Das Programm habe ich schon vorliegen. Ich muss halt die Bauteile, die ich eingebaut habe, muss ich in mein Programm einlesen. Dann muss ich schauen, dass der Laptop quasi mit diesem, oder das Programm auf meinem Laptop, mit meinem entsprechenden Bauteil, ein Schalter, ein Schaltaktor, eine Lampe, was auch immer. Sag mir irgendein Bauteil und ich sage ja oder nein. Ne?
Okay.
Das muss halt mit dem Laptop kommunizieren und dementsprechend sage ich dann meinem Bauteil, pass auf, du bist das Bauteil sowieso, du bist jetzt eine Lampe, das weiß er das Ding davor nicht, das ist ja dumm wie Stroh. Und so kann man sich's vorstellen. Und jetzt sage ich dem Ding, okay, du bist eine Lampe und du gehst an, wenn ich dir den Code 1101 gebe. Und wenn du den Code 1100 bekommst, dann gehst du aus. Solche Sachen zum Beispiel. Mhm. Sowas nennt man Programmieren. Und dieses 1101, was ich jetzt gerade gesagt habe, das ist bei mir bloß ein Baustein. Also ich tippe da nicht wirklich Nummern ein, sondern das ist ein Baustein, den ich beiden Bauteilen zuweise. Also einmal meiner Lampe und einmal meinem Schalter zum Beispiel.
Okay.
Und dann sendet der Schalter das Signal an die Lampe und die Lampe sagt, ja, okay, die Sprache verstehe ich, passt, ich gehe an.
Funktioniert es dann inzwischen auch über Funk? Also, dass du dann sozusagen...
Ja.
Ja. Aber der Schalter ist schon noch am Stromkreis angeschlossen.
Aber kann, muss nicht.
Gibt auch mit Batterie welche?
Gibt mit Batterie, gibt auch mittlerweile ohne Batterie.
Wie funktioniert dann ohne Batterie?
Witziges Thema, du hast einen Kondensator eingebaut in deinem Schalter und du hast eine kleine Spule eingebaut.
So eine Kurbel.
So kannst du es dir vorstellen,
ohne Schmarrn, ja.
Okay. Also, okay, warte. Das ist jetzt keine überdimensionale Kurbel, so mit einem Meter Arm, wo du dann da dran kurbeln musst, damit du da mal Strom induzierst. Nee, aber in dem Moment, wo du deinen Schalter drückst, hast du eine mechanische Bewegung und durch diese mechanische Bewegung induzierst du einen kleinen elektrischen Puls oder Impuls, der auf einen Kondensator trifft. Der Kondensator lädt sich und dementsprechend, also diese minimale Spannung reicht schon aus, um ein Signal von A nach B zu schicken. Und der Kondensator ist der springende Punkt, dass die Spannung eine Zeit lang anhält. Also ich habe zum Beispiel auch die Fähigkeit, dass ich damit dimmen kann. Weil wenn ich dimm, bleibe ich ja lang auf meinem Schalter drauf.
Ja.
Und habe somit keine mechanische Wirkung.
Halt's mal. Sorry.
Und dementsprechend kann ich zum Beispiel dann auch mit einem Schalter, der keine Batterie drin hat, kein gar nichts drin hat, nur eben so eine Spule und ja, da können wahrscheinlich noch ein paar andere elektrische Bauteile, klar, die ich halt selber einfach nicht kann.
Aber das ist super, das clever.
Ist sick, oder?
Vor allem, also ich überlege mir gerade, was das alles für Vorteile hat. Der Vorteil ist, du musst keine Kabel ziehen. Also sparst du erstens, du musst zumindest keine Kabel zu dem Schalter ziehen.
Das ist richtig.
es ist auch scheißegal, wo der Schalter ist. Du kannst ihn im Endeffekt mit dem Klettverschluss nehmen und kannst ihn irgendwo hinpinnen, weil es ein Funkschalter ist.
Du kannst ihn auch in die Hosentasche nehmen.
Der hat diese Kodierung 101 und deine Lampe hat die Kodierung 101 und egal, wo du den hinnimmst, immer wenn in der Lampe 101 ankommt, dann weiß sie, jetzt bin ich gemeint.
Genau.
Das ist geil. Der liegt nicht mehr am Strom an. Das heißt, das ist einfach weniger, was kaputt gehen kann. Ich kann mir aber vorstellen, dass es sackteuer ist.
Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt. Ne?
Ja, aber vielleicht mit dem Rohstoffmangel rentiert sich das dann irgendwann, dass man dann auch solche Schalter verkauft, weil der Rohstoffmangel so viel teurer ist, plus Arbeitskosten und so weiter und so fort, dass es leichter ist, sich einfach diesen Schalter mit Klettverschluss an die Wand zu hängen.
Ja, kann sein. Wird sich zeigen, was da die Zukunft noch bringt. Bin ich auch auf alle Fälle mega gehypt drauf. Ich glaube auch durch die ganze Ausbilderei und weil ich auch viele Gespräche halt dann mit dem Chef immer mal wieder hatte, was er früher so gemacht hat, was auch sehr wichtig ist, was es früher so gab, weil du dann erstmal merkst, ich bin ja teilweise in Gebäuden dann auch drin, die ja 1930 oder sowas oder 1920 mal errichtet wurden, dann wurden sie in den 80er, 70er Jahre mal umgebaut und ja, das war's halt also. Jetzt muss man sich aber eins mit überlegen, die VDE-Richtlinie, also die Normenbibliothek, die wir haben, die hatte, jetzt lass mich überlegen, mein Chef hat es mir damals gesagt, wo er seinen Meisterbrief gemacht hat, das war, lass mich nicht lügen, irgendwann in den 90ern, 91 oder sowas, 91 oder 89.
Okay.
Auf alle Fälle vor 30 Jahren, sagen wir jetzt einfach mal.
Genau, ja.
Hatte die Normenbibliothek 2 Ordner.
Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das viel oder wenig ist. DIN A4 Ordner, so
ganz klassische. Zwei DIN A4 Ordner, die voll bedruckt waren halt mit Papier.
Mit Normen.
Genau. Willst du mal schätzen, wie viele wir jetzt ungefähr haben? Also ich habe, wie gesagt, 2020 Meister gemacht.
Boah, wenn du mich so fragst, 50?
Ja, okay, übertreib.
Okay, bist zu viel, okay. Ich kann es überhaupt nicht, vielleicht dann 20.
Also der ganze Spaß hat sich verdreifacht.
Okay.
Hast du minimal übertrieben. Gut. Aber innerhalb von 30 Jahren, darf man sich mal vorstellen, 6 Ordner zu wälzen, die vorne und hinten mittlerweile bedruckt sind, also jedes DIN A4-Blatt vorne und hinten bedruckt sind, da kommt schon einiges zusammen. Und das war jetzt nur die Normenbibliothek der VDE. Das muss man auch dazu sagen.
Was ist die VDE? Verbund Deutscher
Elektriker? Verband Deutscher Elektrotechnik, Elektroniker und Elektrohandwerk. Oh, ich habe das irgendwann mal im ersten Lehrjahr auswendig gelernt.
Ist dann zum Beispiel auch ein Elektroniker fürs Automobil dabei oder nur, nee, wirklich nur für den Bau sozusagen?
Nur für den Bau.
Okay.
Also alles, was in die Richtung geht. Natürlich sind da auch Normen dabei, die mich gar nicht interessiert. Also das sind so Sachen wie, so und so, diese technischen Anforderungen muss ein Schalter zum Beispiel haben. Das ist zwar schön, dass es die Norm gibt, weil der Hersteller...
Weil jeder Schalter die gleiche Norm dann hat.
Genau, weil der Hersteller muss entsprechend das und das garantieren können auf einen gewissen Schalter. Und damit habe aber ich nichts zu tun. Diese Norm muss ich nicht auswendig können, weil ich muss bloß den Schalter, der ja genormt ist, muss ich kaufen und muss ihn verbauen.
Verstehe, macht Sinn.
Ja.
Weil dann natürlich alles, so wie du auch bei den elektronischen Bauteilen sagst, weil alles dann Plug and Play in Anführungszeichen zusammenpasst.
Genau. Was ich dazu allerdings wissen muss, wo darf ich den Schalter hinbauen und wo darf ich ihn nicht hinbauen?
Wo darfst du ihn nicht hinbauen?
Dusche? In der Badewanne? Okay. Also ja, kannst du schon machen, ist halt dann eher unangenehm.
Ja, das machst dann einmal,
okay. Ja, ist auch normentechnisch absolut nicht erfüllt. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt, das war jetzt die Norm VDE. Jetzt haben wir noch irgendwas, was sich Bauproduktenverordnung heißt. Das ist, wie der Name schon sagt, die Verordnung, die Bauprodukte eben beschreibt. Mhm. Dann gibt es noch...
Was sind Bauprodukte? Also wenn du sagst Lichtschalter, ist also dass bei der VDE die Lichtschalter mit dabei sind.
Bauprodukte ist alles, was du auf dem Bau verwendest. Gips, Mörtel, Kabel... Sowas.
Aber keine Schalter, also
Installationsmaterial. Schalter habe ich tatsächlich nie nachgeschaut. Wüsste ich gar nicht, ob die da drin stehen. Kann ich dir nicht sagen, aber ist auch relativ irrelevant, weil schaltertechnisch ist alles in der VDE geregelt und das ist mein Gebetsbuch.
Okay. Also Schalter sind sowieso in der VDE geregelt,
ja.
Und Baumaterial ist dann, oder wie hast du gerade gesagt, Baumaterial?
Bauprodukte,
danke. Bauprodukte ist dann alles, weil bei den Schaltern stelle ich mir vor, dass das elektronische Bauteile sind und das andere sind dann Bauprodukte und keine Bauteile, sondern Bauprodukte im Sinne von Verarbeitungsmaterialien und so weiter und so fort, Rohstoffe.
Ich denke mal, so kann man sich's vorstellen, ja.
Okay. So stelle ich mir das Laie vor.
Genau, das ist tatsächlich jetzt auch die Auffassung, die ich damals bei mir in der Meisterschule mitbekommen habe. Falls es da irgendjemanden gibt, der sich da besser auskennen sollte, ich weiß nicht, ob es da eine Kommentarfunktion mittlerweile bei Podcasts gibt oder so.
Gibt's nicht, aber...
Wäre aber mega interessant, vielleicht belehrt mich jemand eines Besseren und dann kann ich es in Zukunft besser weitergeben. Weil, also das ist das der Stand, was ich damals aufgefasst habe bei mir in der Meisterschule und was noch so hängen geblieben ist. Ne?
Ja, und so wie du gerade sagst, ich meine, am Ende des Tages, das sind 6 Ordner und das ist dann nur die VDE und dann kommen noch andere Sachen dazu. Das musst du ja auch erstmal alles wissen.
Richtig,
so. Und ich glaube, da macht ja auch keiner einen Vorwurf, wenn er jetzt nicht die 6 Ordner auswendig weiß, ja. Plus die anderen Ordner, die dann auch mit dazu kommen.
Warte, ich schau mal kurz. Nee, die habe ich auch nicht dabei.
Ist überhaupt nicht schlimm. Also was ich für mich mitnehme, ist, dass es einfach extrem viele Normen gibt, die damit geregelt sind,
ja.
Damit du nicht irgendwie irgendeinen 0815 Baumörtel aus woher auch immer kaufst oder mit Erde zusammengemischt oder wie auch immer, sondern dass du wirklich einen genormten Baumörtel hast, um dann deine geschlagenen Schlitze, die du gezogen hast, um Kabel zu ziehen,
genau.
Wieder füllen kannst.
Das ist tatsächlich auch der Punkt, den man aber auch einem Kunden erstmal aufs Auge drücken muss. Man will in erster Linie, weil wenn etwas gebaut wird oder wenn was umgebaut wird, ist es ja meistens so, man macht das aus einerseits optischen Gründen, aus andererseits technischen Gründen.
Ja.
Und wenn du dir überlegst, du gehst jetzt in ein Haus rein, was 40 Jahre alt ist, ja, da hat der Zahn der Zeit halt einfach schon ein bisschen dran genagt. Und nachdem jetzt 4 Ordner dazugekommen sind, ist halt auch auf einmal alles doppelt so streng geregelt. Ne?
Ja.
Und jetzt gehst du da rein und der Kunde will XY erneuert haben und jetzt musst du ihn leider vertrösten und musst zu ihm sagen, sorry Kunde, das darf ich nicht. Wir müssen da erstmal richtig dran rumreißen.
Was heißt das? Das darf ich nicht?
Banales Beispiel.
Ja.
Du hast an deiner Wand, wir haben eine leere Wand vor uns und da ist genau eine Steckdose drin. Ja.
Ja.
Jetzt sagst du zu mir, ich möchte da nicht mehr eine Steckdose haben, sondern ich möchte da 2 Steckdosen haben.
Also so eine Doppelsteckdose.
Genau, so eine Doppelsteckdose. Darf ich nicht. Ich darf da muss ich weiter ausschweifen. Die zweite Steckdose, die darf ich schon einbauen, ja. Aber ich muss damit auch gewährleisten, dass der Fehlerschutz bzw. ein Fehlerstromschutzschalter in Elektroverteiler eingebaut ist. Ein Fehlerstromschutzschalter war aber damals noch nicht Norm oder war noch keine Pflicht. Das kam, ja. Glaube ich, irgendwann 2007 oder sowas kam das mit dazu.
Okay.
Dementsprechend war das damals noch nicht Pflicht. Jetzt darfst du deinem Kunden erklären, pass auf, ich brauche einen Fehlerstromschutzschalter und dann kann ich dir deine Steckdose erfüllen. Jetzt füllt aber jetzt passt vielleicht der Fehlerstromschutzschalter nicht mehr in deinen Elektroverteiler rein, weil der schon zu klein oder zu alt ist oder zu schlecht bemessen ist. Also brauchst du einen komplett neuen Elektroverteiler.
Und wenn du den Elektroverteiler neu machst, dann musst du alle Leitungen in dem Haus auch neu machen.
Genau. What? Ja, also nicht alle Leitungen neu machen. Du musst gewährleisten, dass alle Leitungen auf dem technischen Stand sind noch oder auf den Stand der Technik sind. Und wenn du das gewährleistest, dann musst du es ja auch nicht austauschen. Dann,
okay, also
dann
passt dir das noch. Die Kabel könnten drin bleiben, aber das heißt, nur weil ich jetzt zum Beispiel, so wie du sagst, an einer Wand eine Doppelsteckdose haben möchte, kann es sein, dass ich nicht nur eine neue Steckdose eingesetzt bekomme, sondern dann, dass ich auch einen komplett neuen Schaltkasten brauche.
Zum Beispiel. Das ist jetzt ein mega banales Beispiel. Ich will jetzt da auch niemandem Angst machen oder so. Aber das ist tatsächlich die Realität und da gibt es ein paar schwarze Schafe, die würden das wahrscheinlich dann auch einfach so machen, ja komm, knall die zweite Steckdose hin, passt schon. Macht man einen alten Rahmen hin, dann schaut es so aus, als wäre das da schon 10 Jahre um, keine Ahnung.
Ja.
Dadurch, dass, wenn ich als Elektriker auf dem Bau bin, werde ich oder sehe ich seltener andere Elektrofirmen, deswegen weiß ich nicht, wie andere Elektrofirmen da handeln oder arbeiten.
Ja.
Aber ich glaube, so ist es, so wie es in jedem Bereich heutzutage ist, wird es da irgendwo ein schwarzes Schaf geben, der das auch einfach so macht.
Also Achtung bei Hauskäufen vor 2007.
Gut. Ja. Und das erklärst du jetzt mal einem Kunden, dass seine zweite Steckdose auf einmal 5.000 Euro kostet.
Holy shit.
Okay. Das ist nicht, weil ich ihn ärgern will oder weil ich mich daran bereichern möchte. Da geht es in erster Linie darum, wenn dem Kunden was passiert, dass ich dafür erstens gerade stehen muss. Nicht umsonst sagt man, der Elektriker steht mit einem Fuß im Gefängnis und mit dem anderen Fuß im Grab.
Wegen dem Stromschlag,
ja,
oder?
Genau, ja, genau. Das okay. ist so der klassische Spruch. Ja, und der eine Fuß im Gefängnis, der ist halt schnell gemacht. In dem Moment, wo sich jemand verletzt an dem Strom, den du ihm lieferst oder ihm verbaut hast, ja, hast du ein Problem.
Okay.
Und
also es macht schon Sinn, dass irgendjemand dafür haftbar gemacht wird, aber am Ende des Tages, ich meine, bist ja auch nur Mensch.
Ja, im Endeffekt bin ich auch bloß Mensch.
Und, aber das erfordert dann sozusagen deine volle Aufmerksamkeit, dass du da halt auch keinen Scheiß machst.
Ja. Und tatsächlich jetzt auch als Bauleiter oder als Meister in meiner Firma muss ich halt auch das Vertrauen zu meinen Kollegen haben, zu meinen Monteuren haben, dass sie gewisse Bauteile richtig anschließen und die dann auch prüfen. Mhm. Ich meine, Messwerte in ein Protokoll reinschreiben, ja, das kann ich wahrscheinlich auch meinem dreijährigen Neffen geben, aber dass die Messwerte dann auch wirklich passen und durchgeführt wurden, diese Messungen.
Ja.
Das muss alles Hand
und Fuß haben. Ja, macht Sinn. Und da bist du wieder beim Thema Kommunikation. Es läuft immer wieder auf die Kommunikation zurück.
Genau.
Nicht schlecht. Krass. Jetzt haben wir, also du öffnest mir immer weiter meine Augen.
Ja, ja.
Du hast auch gerade noch einen geilen Punkt angesprochen, weil du es immer wieder gesagt hast, wenn du dann in so einem Haus bist, das so und so alt ist. Was ich mir geil vorstelle, und da können wir jetzt so ein bisschen vielleicht auch auf die schönen Seiten, also sagen wir mal die schönen und die schlechten Seiten zu sprechen kommen, sagen wir mal die good and the bad.
Ja.
Was ich mir extrem geil vorstelle ist, weil du ja unterschiedliche Baustellen hast, kommst du ja immer nicht nur mit unterschiedlichen Leuten in Kontakt, sondern bist auch immer wieder an unterschiedlichen Orten. Das heißt, schau, wenn ich mir mich jetzt angucke, ich bin eigentlich jeden Tag momentan im Homeoffice so gut wie. Und ansonsten bin ich jeden Tag im Büro meistens am gleichen Platz, sehe nicht viel anderes. Ich stelle mir bei dir vor, dass du, sagen wir mal, kommt drauf an, wie lange so ein Projekt läuft, aber dass du alle paar Monate komplett neue Baustellen hast, komplett neue Projekte.
Also um ganz ehrlich zu sein, so ein Monat Homeoffice würde mir schon auch mal gut tun. Halt einfach in der Früh aufstehen und mit meinen Schlafklamotten an den Laptop setzen.
Wer macht denn sowas?
mal cool ein Käffchen noch von daheim trinken und chillig frühstücken und währenddessen ein bisschen arbeiten. Stelle ich mir ganz cool vor. Aber auf die Dauer gesehen brauche ich das auch tatsächlich, diesen Auslauf. Mittlerweile könnte man mich fast schon als Hund betiteln, weil ich so viel Auslauf brauche.
Als Hund.
ja,
so, weil du so viel unterwegs bist, meinst du?
Ja, du kommst mega viel rum. Also wirklich, mittlerweile die Stadt Ingolstadt, gefühlt war ich in jedem Gebäude drin,
okay.
Gefühlt aber auch noch nicht. Weil es so viel noch gibt.
Ja, okay, dass du nicht in jedes Gebäude in Ingolstadt rein kannst, das ist logisch.
Ja, es gibt ja auch noch Konkurrenzfirmen.
Aber
es gibt verdammt viel, wo du reinkommst und wo du auch gewisse Sachen siehst.
Was war dein Highlight bis jetzt?
Unterschiedlich. Kommt drauf an, sage ich gern. Es kommt drauf an, welches Highlight du meinst. Es gab heftige Baustellen, da bin ich mit einem Hubkran auf einmal 100 Meter, ja 100 Meter glaube ich ist übertrieben, aber 50 Meter glaube ich kommt hin, über dem Fußboden gewesen und habe halt einfach mal auch mal kurz die Aussicht für 2-3 Minuten genossen, mal kurz rumgeschaut und habe halt dann meine Arbeiten oben am Flutlichtmasten gemacht.
An welchem Flutlichtmasten warst du da?
Fußballstadion zum Beispiel.
Ah, okay.
Fußballstadion hat Flutlichtmasten und die Flutlichtmasten haben Leuchten bzw. Leuchtmittel, also diese Glühbirnen,
Ja.
und die müssen irgendwann getauscht werden.
Ja, Glühbirnen sind es wahrscheinlich keine mehr,
Das
aber.
sind Glühkürbisse. Ein bisschen größer.
Okay. Ah, klar. Aber das ist so
Das ist
banal.
so banal, daran denkst du gar nicht,
Daran
dass
denkst du
sowas
gar nicht,
gemacht
ja.
werden muss. Aber es ist halt übel das Highlight, wenn du da oben stehst, wenn dann auch mal die Sonne scheint, wenn es jetzt nicht
Ja,
gerade
klar.
gewittert, ne? Da macht es richtig Spaß da oben.
Das heißt, du siehst so ein Stück Arbeit, wenn Fußball im Fernsehen läuft von dir.
Zum Beispiel. Das ist tatsächlich auch sowas,
Okay.
wenn du das sagst, du siehst ein Stück Arbeit. Als jemand, der seine Arbeit liebt, so würde ich mich zumindest beschreiben, hat man auch seltener mal frei, beziehungsweise denkt nicht an die Arbeit. Ich habe mich tatsächlich auch schon im Urlaub erwischt und ich glaube, da spreche ich jetzt jedem Elektriker aus der Seele, der das mit Liebe macht, mit Herzblut macht. Wenn ich ein Hotelzimmer betrete, ich mache das Licht an, ich lege meine Taschen nieder in dieses Hotelzimmer. Und wenn da in diesem Hotelzimmer ein Sicherungskasten ist, wird da reingeschaut.
Okay.
Also da bin ich mir zu 100% sicher, dass das jeder macht. Das ist so dieses klassische Ding, dass du da nicht aus der Arbeit rauskommst. Du willst halt einfach mal sehen, wie hat es ein anderer gemacht.
Bist einfach nur, interessiert sich einfach nur, oder warum machst du das?
Aus Interesse.
Wie ein anderer sowas macht.
Ja, genau.
Dass du
Also
vielleicht nochmal was dazulernst, oder warum?
ja, einfach aus. Ich kann es nicht
Aus
sagen.
Neugierde, okay.
Ja, einfach nur aus Neugierde.
Okay,
So
geil.
wie, keine Ahnung, der eine oder andere wahrscheinlich in ein Schaufenster reinschaut, oh, guck mal, da sind die neuen Jordans gerade oder so,
Ja.
schaue ich mir halt den Elektrokasten an. Das kann man sich nicht, ich weiß nicht, das kann man, glaube ich, nicht beschreiben,
Ich
was
finde
da in dem
es
Kopf vorgeht.
aber super demütig von dir, dass du sagst, so, ich gucke mir auch die Arbeit von anderen an und gehst nicht mit der Arroganz ran und sagst, ich weiß eh schon alles, ich weiß doch, wie man so einen Kasten verkabelt, sondern dass du sagst, so, du machst ja Urlaub auch meistens im Ausland, ich kann von jedem was lernen, egal wo ich bin.
Ist so, absolut.
Also ich meine halt, weil die. Hast du länderspezifische Unterschiede schon festgestellt?
Auch absolut. Geh mal in andere Länder, andere Sitten, das heißt so schön, gell?
Andere Länder,
du,
andere Elektronik.
ja, genau, aber wenn du in andere Länder reingehst und dir mal so Telefonmasten anschaust oder so Freileitungen, die es noch gibt. Die gibt es bei uns zwar auch noch, die versuchen die Städte und die Kommunen langsam runterzubekommen von den Hausdächern, weil es einfach nicht mehr Stand der Technik
Ja.
ist und einfach veraltet ist.
Ja, und wahrscheinlich auch gefährlich, oder? Mit den Stürmen, die jetzt so auch
Ja,
abgehen.
wahrscheinlich auch.
Ja.
Ich denke mal, dass der Hauptgrund dafür ist, dass die einfach wartungsintensiver sind, als wenn ich so ein Kabel im Boden verschwinden lasse. Und das liegt dann da seine nächsten 100 Jahre wahrscheinlich.
Klar, macht Sinn.
Nee, aber diese Freileitungen, die sind ja bei uns schon relativ ordentlich, würde ich sagen. Trotzdem, dass die wahrscheinlich gefühlt 100 Jahre alt sind.
Ja.
Wenn du in andere Länder reinschaust, sind diese Masten teilweise mega überfüllt. Da ist dazu gebaut worden und nochmal dazu und nochmal dazu und da nochmal ein Kabel dazu und auf einmal hast du da keinen Masten mehr, sondern mehr so eine Art Strombaum.
Ich hab dir die Bilder aus Mexiko geschickt.
Ja.
Leck mich am Arsch, das ist
Hölle,
echt
oder?
abgefahren. Die haben da sogar noch Ersatzkabel, so Rollen aufgerollt oben, falls mal irgendein Kabel
Ja,
abreißen sollte oder so.
also das sind, ich weiß nicht, was man sich dabei denkt. Die
Ja.
denken sich ja wahrscheinlich auch was dabei, aber sowas wirst du bei uns nicht finden.
Ja.
Hat halt wieder was mit Norm zu tun, ne?
Da sind wir jetzt hingekommen über deine Highlights, über deine Standort-Highlights, wo du schon überall gearbeitet hast.
Ja.
Also wir haben Flutmast, du hast gesagt, es kommt drauf an.
Flutlichtmasten, ja.
Flutlichtmasten, genau, danke.
Was noch so ein Highlight war, ganz klar, was für mich halt so ein richtiges Highlight ist, eine Luxusvilla. Ich habe schon in einer Villa gearbeitet, tatsächlich. Das Projekt war sehr gut teuer. Sind wir auch Richtung sechsstellig gegangen?
Nur für die Elektrik.
Nein, insgesamt. Also insgesamte Gebäude dann. Wir sprechen allerdings von dem Einfamilienhaus und nicht von irgendeinem Bürokomplex.
Aber war das ein Bau oder war das ein Umbau?
Ein Bau, Neubau war das.
Okay, aber Neubau ist ja normal, dass es das sechsstellig ist.
Warte mal, sechsstellig sind wir bei 100.000, gell?
Ja.
Oh, siebenstellig.
Siebenstellig.
Pardon, Entschuldigung.
Wobei das heutzutage, achso, nur der Bau selber, also nicht das Grundstück, nur der Bau.
Nur der Bau.
Nur der Bau, okay, alles klar.
Also, da kann man, glaube ich, schon von Luxus sprechen.
Ja.
Überdurchschnittlich. Ja, überdurchschnittlich. War auch für mich damals überdurchschnittlich. Und was der alles reinbekommen hat, das war auch so ein kleiner technikaffiner, eine technikaffine Persönlichkeit, die mir da entgegengekommen ist. Und die wollte halt auch entsprechend alles haben.
Ja.
Für mich mega cool, weil ich verdammt viel dazugelernt habe in der Zeit damals. Und ja, es hat einfach so mein Rahmen in dem Moment gesprengt, weil ich erstmal Möglichkeiten gesehen habe. Mhm.
Bis aus deinem Standarddenkmuster rausgekommen.
Ich bin aus meinem Standard rausgekommen, okay. Genau. Und wenn du dann auf einmal siehst, wie gewisse Sachen installiert werden, und wenn du dann auf einmal für ein normales 0815-Haus einen Architekten hast, einen Bauleiter hast, und hier und da dann auch mal die Chefs ein bisschen rumwimmeln von den einzelnen Gewerken, dann merkst du schon, dass da irgendwas anderes abgeht. Du interagierst mit viel mehr Personen.
Da knistert das Elektrikerherz.
Ja, schon, weil
Elektroniker,
sorry. Wenn du heutzutage dir denkst, so einen Architekten, den bezahlst du dafür, dass der dir dein Haus designt. Mhm. Ja? Aber zum Schluss, wie du es dann zum Schluss wirklich machst, bleibt er dir dann überlassen. Ne? Das Problem ist bloß, dass so ein Architekt ja auch wieder Geld verlangt und sich das der ein oder andere von uns Otto-Normalverbrauchern, sag ich mal, wahrscheinlich auch einfach nicht leisten kann oder will, mhm. wenn er neu baut. Oder Stichwort Wohnungsumbau. Es gibt Leute, die organisieren sich dann Architekten und lassen das vom Architekten machen.
Worauf willst du hinaus?
Dass das sehr auf Design geachtet wird auf einmal.
Okay.
Da geht es nicht mehr um Funktionalität. Funktionalität würde ich auch mit einem normalen Kippschalter zusammenbringen.
Ja.
Aber der wollte halt dann die spezielle, übertolle Lösung, damit du anhand von Klatschen zum Beispiel dein Licht anmachen kannst.
Hat er gemacht, oder wie?
Ja.
Okay. Man kennt es nur aus so schlechten 90er-Jahre-Filmen, dass sich jemand so eine Klatschanlage reinbaut.
Ja, hat er tatsächlich gemacht. Geht dabei allerdings weniger ums Klatschen, sondern einfach nur um akustische Rückmeldung. Klar. Also du kannst jetzt auch in den Raum reinschreien und dann geht auch das Licht an. Ja.
Also,
mach's Licht an!
Ja, genau.
Und wenn du eine Oktave tiefer schreist, dann dimmt sich's, weißt du?
Ja, genau.
Okay. Also tatsächlich war das ein wahnsinniges Highlight für mich auch. Weil ich eine lange Zeit jetzt auch nochmal überlegt habe, das ging jetzt auch bestimmt 2-3 Monate, ob ich mich nicht nochmal umorientiere und überlege, weiterzumachen als Architekt. Weil wenn du sowas schon mal gesehen hast, so ein Haus, dich damit irgendwie identifizieren kannst, so ein Haus ist schön, sowas würde ich gern öfters sehen, mit sowas würde ich gern öfters zusammenarbeiten, ja, könnte ich mir Architekt zum Beispiel ganz gut vorstellen, weil du halt da Häuser planst.
Aber es gibt ja auch sowas wie einen Elektroplaner. Was macht der dann?
Ja gut, könnte ich theoretisch auch machen. Der plant Lichtsysteme, Steckdosen. Ja, wäre theoretisch auch eine Möglichkeit. Bin ich tatsächlich noch nicht mal drauf gekommen. Für beides müsste ich höchstwahrscheinlich studieren.
Okay, das heißt, ist eigentlich ein geiler Übergang, den du gerade schaffst. Das heißt, du könntest jetzt sozusagen, weil du hast ja den Meister, du bist ja, beziehungsweise inzwischen heißt er Bachelor Professional.
Bachelor Professional in internationaler Sprache dann.
Okay, international anerkannt, glaube ich sogar
genau,
auch.
Genau, ja.
Das heißt, du kannst dann aufbauen, also du hast jetzt deine Ausbildung gemacht, du hast deinen Meister gemacht. Der Meister hat da 3/4 Jahr, glaube ich, gedauert.
Ein Jahr darf man rechnen, ja.
Du brauchst aber 2 Jahre Berufserfahrung dafür, glaube ich.
Für einen Meister?
Für einen Meister.
War mal, muss nicht
mehr. Muss nicht mehr. Also das heißt,
du kannst nach der Ausbildung kannst du direkt deinen Meister machen, ist mal wieder dem Fachkräftemangel geschuldet.
Okay, das heißt, du kannst verkürzen auf, also deine Ausbildung theoretisch,
ich versuche Ausbildung, das Kürzeste. Ausbildung verkürzt du auf, sagen wir mal, 3 Jahre.
Okay, das heißt, du fängst mit 15 an zu arbeiten. Dann machst du 3 Jahre deine Ausbildung, dann bist du 18, dann haust du mal deinen Meister drauf, dann bist du 19. Theoretisch könntest du das tun.
Ja.
Da haust du deinen Meister drauf, dann bist du 19 Und dann kannst du anfangen zu studieren.
Genau. Dann kannst du anfangen zu studieren. Du fängst halt im Bachelorstudium an. Das Einzige, was du nicht mehr werden kannst, und BWLer. Da hört es dann auf, wenn du kein Fachabitur gemacht hast, wenn du kein allgemeines Abitur gemacht hast, kannst du keinen Doktor mehr machen. Beziehungsweise den Doktor, den kannst du schon machen. Er wird dir allerdings nicht als Doktortitel anerkannt.
Sondern, du kannst die Prüfung ablegen, oder wie?
Ja, du kannst die Prüfung ablegen, aber der wird dir nicht anerkannt, weil du kein allgemeines Abitur hast, sondern nur das Fachabitur.
Okay, da sage ich jetzt nichts dazu.
ich auch nicht.
Ja,
also prinzipiell.
Aber du sagst ja eh, dass du aktuell eher oder auch schon immer eher der Praktiker warst und nicht so der Lerner warst. Ja. Aber vielleicht, wer weiß, vielleicht wird aus dir doch noch irgendwann, vielleicht bist du derjenige, der das System umschmeißt und irgendwann der Doktor Elektroniker wirst. Ich krieg schon noch rein. Elektroniker, nicht Elektriker. Der Elektrodog.
Dr. Strom.
Okay, ja, sehr cool.
Was ich tatsächlich vielleicht noch einwenden möchte, es gab noch eine coole Baustelle.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Was heißt coole Baustelle? Da hast du mal auch ein bisschen gelernt, wie was anders ablaufen kann.
Okay.
Oder wie was passiert, wenn man falsch kommuniziert.
Ja.
Der Kunde wollte neue Beleuchtung haben, war in einem Bereich von Gastro. Dann haben wir gesagt, okay, machen wir dir die und die Beleuchtung rein. Haben dann irgendwie im Bereich auf die entsprechenden Gegebenheiten geachtet, was wir schon vorfinden, was wir nutzen können, beziehungsweise was wir nachinstallieren müssen. Haben dann entsprechend nachinstalliert. Haben mega viel mit dem Kunden kommuniziert. Es hat leider trotzdem nicht ganz funktioniert. Grund war dann einfach die Brandschutztechnik. Das ist auch ein Fakt, das trifft einen Elektriker immer mehr, weil Brandschutz geht uns alle was an.
Der deutsche Brandschutz
und der wird auch immer heftiger und das hat der Eigentümer wahrscheinlich auch nicht ganz gewusst gehabt, dass da ein Brandschutz drin sein müsste. Wir haben das hinterfragt und haben nachgefragt, muss da was drin sein? Er hat Nein gesagt, wir haben das damals dann so ausgeführt und ein halbes Jahr später ist dann auf einmal der Sachkunde vorbeigekommen vom TÜV, hat sich das angeschaut, hat gesagt, nö, kriegst du keine Zulassung, kannst alles wieder rausreißen.
Okay.
Ja, genau, so still wie es jetzt gerade war, so mies war dann auch die Stimmung.
Oh,
und shit. Und da musst du halt dann auch
erstmal. Wer bezahlt sowas? Also wer bleibt dann auf den Kosten sitzen?
Zwangsläufig derjenige, bei dem es liegen geblieben ist. Hätten wir jetzt als Fachfirma, sind ja quasi fachkundig, ne? Hätten wir das nicht veräußert und uns unterschreiben lassen vom Kunden, nein, da braucht kein Brandschutz existieren, hätten es mir wahrscheinlich übernehmen müssen, weiß ich nicht. Wie das dann
Papier ist geduldig.
Ja, genau. Ja. Nicht umsonst heißt, wer schreibt, der bleibt. Und ich kann an jeden Junggesellen auch nur appellieren oder jeden, der es noch werden will. Schreiben ist kostbar.
Das kann ich mir vorstellen. Ja. Vor allem unterschreiben lassen.
Ja, es ist tatsächlich so. Und es wird wahrscheinlich auch die Zeit kommen, wo immer mehr schwarze Schafe daherkommen und ein Wort nichts mehr, ja, keine Aussagekraft mehr hat, nichts mehr zählt, genau. Früher war es ja so, dass man quasi mit dem Handschlag einen Auftrag erteilt hat. Heutzutage macht man es schriftlich. Ja. Naja, woher ist die ganze Bürokratie gekommen? Das macht man ja nicht, weil man geduldig sein will.
Ja, aber genau für solche, weißt du, insbesondere wenn du sagst, du stehst mit einem Fuß im Grab und mit einem im Gefängnis, dann würde ich mir auch alles, wo ich sage, okay, wenn du mir das sagst, dann möchte ich es gerne auch schriftlich haben. Wenn du mir garantierst, ich brauche da keinen Brandschutz und mich diese Unterschrift aus dem Gefängnis raushält, in Anführungszeichen, dann lasse ich mir das unterschreiben. Also zu 100% macht das für mich Sinn. Ja.
Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, da bin ich auch ganz klar dafür, dass dieser Handschlag, den es in Handwerk früher mal gab und gut, jetzt Corona-bedingt zwar gerade nicht, aber hoffentlich wieder kommen wird mit diesem Handschlag.
Der Fistbump.
Ja, genau. Dass der hoffentlich wieder kommt, dass der Handschlag wieder was zählt auch.
Ja.
Das ist einfach so wichtig und es macht einfach so viel mehr Spaß, dass ich mal schnell bei meinem Kunden anrufe und ihm sage, pass auf, das und das müsste noch gemacht werden, da und da gäbe es ein paar Probleme, kann ich das machen, ja oder nein, und dann kannst du weiterarbeiten.
Siehst du das, dass das in Zukunft kommt? Also, dass es wieder besser wird?
Ich sag mal so, es muss kommen. Andernfalls, naja, musst du mehr Zeit einplanen.
Sonst versinken wir in Bürokratie, meinst du?
Ja. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das sonst passiert, dass wir irgendwann mal mehr schreiben als arbeiten.
Naja, okay. Ja, das ist ein interessanter Punkt, weil ich kann mir vorstellen, dass dann vielleicht mehr von dem Schriftverkehr einfach entweder ausgelagert wird oder automatisiert werden muss, ja, über Digitalisierung, ja, oder wie auch immer. Okay. Vielleicht auch eigentlich ein geiler Punkt, wie sieht es digitalisierungstechnisch bei euch aus, als Handwerker auf dem Feld draußen?
Gibt's. es gibt sämtliche digitale Möglichkeiten, wo du halt dann, man spricht immer vom mobilen Monteur, vom digitalen Monteur, der, okay, dann bloß noch sein Tablet hat und dann kann er damit Fotos schießen und trägt da sein komplettes Material ein und führt da seine Bautagebücher und zum Schluss unterschreibt dann der Kunde auf dem Tablet und das Ding ist abgeschlossen, ne? Und wenn der Kunde einen Durchschlag haben will oder eine Unterschrift, seinen Durchschlag haben will, dann druckst du es ihm kurz aus dem Auto raus aus und dann hat er es auch.
Okay.
Muss kommen. Zum einen, weil sonst der Handwerker noch teurer wird, als er eh schon ist.
Ja.
Weil du dir dadurch wahrscheinlich die ein oder andere Bürokraft sparen kannst.
Okay.
Weil alles andere, also wenn du das nicht digitalisieren würdest, müsstest du es als Handwerker ja erst auf der Baustelle per Hand schreiben, ne? Sei es zum Beispiel eine Legende von einem Elektroverteiler oder ein Prüfprotokoll oder ein Aufmaß.
Ja.
Oder die Rechnung, was mit dem Aufmaß verbunden ist.
Und so hast du es alles in deinem System.
Ja, genau. Und also entweder müsstest du erst alles auf der Baustelle per Hand schreiben und dann ins Büro rein, das Büro digitalisiert es und schickt dann die Rechnung raus. Oder du hast den Monteur, der knallt das alles rein. Dann schaut vielleicht noch einmal kurz der Vorgesetzte oder der Bauleiter drüber. Ja, kannst du machen. Moment mal, da hast du dich verzählt. Da gehört eins dazu oder eins weniger hin. Und dann ist die Kiste gelaufen. Dann brauchst du theoretisch eine Bürokraft weniger.
Okay. Für so Schreibarbeiten zum Beispiel.
Dann kriegt es derjenige oder diejenige nochmal per Mail und schriftlich und dann ist das Thema einmal abgehackt.
Genau.
Verstehe.
Also so könnte ich es mir auch vorstellen, dass es in Zukunft so abläuft. Und ich meine, so läuft es ja auch teilweise schon ab.
Ah ja, okay. Ja,
bei uns tatsächlich noch nicht. Wir sind noch ein bisschen hinterher in dem Thema. Haben das Ganze ein bisschen abgewartet, aus dem Grund, um zu sehen, welcher Anbieter etabliert sich. Mhm. Wohin geht der Trend? Nicht, dass man da irgendwie jetzt eine Fehlinvestition macht. Und um das einfach zu umgehen, hat man gesagt, gut, wir warten noch mal ein, zwei Jahre länger, schauen mal so, was die anderen Firmen so machen und jetzt klammern wir uns da entsprechend dahinter.
Okay. Ja, ich meine, ihr habt natürlich auch den Luxus in dem Bereich, dass ihr sagt, ihr habt auch keine Probleme von der Auftragslage her. Das also wäre jetzt meine Vermutung. Mein Beruf ist als systemrelevant eingestuft worden, mhm, während Lockdown-Zeiten. Wir haben durchgearbeitet. Wir haben lediglich mal 2 Wochen kurz im Lockdown dann Pause gemacht, weil wir halt auch nicht wirklich wussten, mit was wir es da wirklich zu tun haben.
Ja.
Werden wir jetzt alle sterben, krank oder nicht? Da musste sich die Firma wahrscheinlich auch einfach mal kurz neu ordnen und mal kurz überlegen, ja, was machen wir denn für ein Hygienekonzept?
Klar.
Weil wir wollen ja auch schauen. Ja,
mit Kunden in Kontakt, ne?
Genau, wir sind ja viel draußen im Kontakt mit dem Kunden. Wie können wir gewährleisten, dass uns und vor allem auch dem Kunden nichts passiert?
Ja.
Ich meine, ein banales Beispiel, du hast einen Kunden, der ist 85 Jahre alt, hat die letzten 60 Jahre seines Lebens viel geraucht. Keine Ahnung.
Hat dann einfach sowas. Nicht den besten Gesundheitszustand. Hat
vielleicht noch Asthma dazu.
Ja.
Und zudem gehst du jetzt ohne Corona-Test rein oder sowas. Ne?
Ja.
Das würde ihm wahrscheinlich nicht so gefallen und dementsprechend haben wir da auch erstmal unser Hygienekonzept einfach machen müssen.
Ja, macht Sinn.
Ja, aber wie gesagt, also wir sind als krisensicherer Job da und auch von der Auftragslage her.
Ich wollte jetzt auch gerade noch.
Einer der vollsten Auftragsbücher haben wir momentan.
Das glaube ich.
Ja.
Das kann ich mir echt gut vorstellen. Also wenn ich mir überlege, wie viel gebaut wird und wie viel auch gebaut werden muss weiterhin.
Ja.
Und nicht nur gebaut werden, sondern auch renoviert werden. Das heißt, wahrscheinlich gibt es dann auch einige Bauten, die entkernt werden und ihr dann auch nochmal anrücken müsst.
Ja, ja.
Was mich jetzt in dem Zusammenhang aber noch interessiert, weil ich gerade Digitalisierung so ein bisschen angesprochen habe, gibt es denn schon Bemühungen, euren Job, weil es heißt ja immer, es gibt ja diesen Spruch, alles was automatisiert werden kann, wird irgendwann automatisiert werden. Jetzt kann ich mir das bei eurem Beruf natürlich relativ schwierig vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Teile, so wie das, was du gerade aufgezählt hast, automatisiert werden könnte mit der Zeit oder zumindest vereinfacht wird. Glaubst du, dass die Arbeit, die du jetzt tagtäglich verrichtest, dass auch da Teile automatisiert werden können? Ich meine, der Lichtschalter, der Fernbedienungslichtschalter mit dem Kondensator nimmt ja schon einiges ab.
Ja.
Den könnte ich, also jetzt mal ganz blöd gesprochen, den kann ich an die Wand knallen. Ja. Vielleicht irgendwann, ja. Who knows?
Die Zukunft bringt tatsächlich einiges noch mit und da muss ich mich jetzt gerade selber ordnen, damit ich nichts vergiss.
Okay.
Also zum einen, was mir mal jemand gesagt hat, es wird kommen, dass alles Plug and Play sein wird. Das heißt, ich habe meine Lampe, da habe ich keine Drähte mehr, die ich anstecke, sondern da habe ich zum Beispiel meinen Ethernet-Anschluss. Das wäre so ein LAN-Anschluss, wie du am Laptop, wie du an deiner Fritzbox zu Hause hast. Und dann steckst du da dein LAN-Kabel rein. Das LAN-Kabel wird dann zum Router gelegt oder zu einem entsprechend großen Switch gelegt.
Was ist ein Switch?
Verteiler,
oder? Switch ist im Prinzip ein Riesenverteiler, sagen wir mal.
Sowas wie ein Mehrfachstecker.
Genau, ein Mehrfachstecker, so kannst du es dir vorstellen.
Ja.
Der Kommunikation oder Daten verteilt.
Ja,
das heißt, ich fahre mit meiner Fritzbox einmal in den Switch rein und der Switch bringt mir 20 Ports raus.
Okay, verstehe.
Und an diese 20 Ports schließe ich dann meine Lampe an und kann dann mit meinem Laptop programmieren, Lampe, du gehst an, wenn mein Schalter, den stecke ich da entsprechend auch drauf, wenn der Schalter gedrückt wird, gehst du Lampe an.
Aber das heißt ja, dass ich die Lampe nicht mehr selber wechseln könnte. Das heißt, ich muss dann, weil ich ja nicht programmieren, also ich kann nicht programmieren, ich wüsste jetzt nicht, wie es geht.
Naja gut, aber dann lass uns das ganze Spiel noch ein bisschen weiter treiben. Ich programmiere nicht die Lampe, sondern ich programmiere den Port, wo mein Switch den Ausgang hat.
Ich sag quasi den Ausgang 20, wo meine Lampe angesteckt ist, den Ausgang nenne ich jetzt Lampe. Und wenn ich jetzt meinen Schalter betätige, soll nicht die Lampe angehen, sondern soll mein Port 20 angehen. Jetzt kann ich die Lampe tauschen, so oft ich will.
Ah,
verstehe. Meine Lampe bleibt nach wie vor dumm, aber mein Switch hat dann das Gehirn
zum Verstehe, Beispiel. Okay.
Den das Switch heißt, hingegen kannst du dann nicht mehr austauschen.
Das verstehe ich. Das heißt, dein Lichtschalter ist sozusagen, der aktiviert sozusagen den Stromfluss ab dem Switch zu deiner Lampe. Das heißt, wenn du dann die Lampe wiederum wechselst, kannst du der Lampe hinmachen, was du möchtest.
Genau.
Weil in dem Moment, wo du den Lichtschalter an- und ausschaltest, aktivierst oder deaktivierst du einfach nur den Stromfluss vom Switch dorthin.
Genau.
Okay.
Und die Programmierung zum Beispiel, die kann ich ja dann auch im Homeoffice, im Haus auf Bali machen oder wo auch immer. Ne?
Okay, ja.
Allerdings, die Kabel.
Genau, das wollte ich jetzt auch gerade sagen.
Oder diese Leitungsführung dahin.
Ja.
Das wird nach wie vor wahrscheinlich Handarbeit bleiben.
Okay. Gibt's da schon Bemühungen, das zu automatisieren?
Naja, Stichwort Fertighaus.
Ja, okay.
Stichwort Fertighaus, glaube ich, trifft's am besten. Ich habe leider noch nicht die Ehre gehabt, selber bei einem mitzuarbeiten oder mal zu sehen, wie sowas errichtet wird. Deswegen weiß ich es leider auch nicht, wie da das mit den ganzen Kabeln funktioniert.
Vielleicht deshalb nicht.
Ja, Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass irgendwann mal so ein Fertighaus hier Plug and Play zusammengesteckt wird. An jeder Wand sind nochmal zwei Stecker, wo du bloß zusammensteckst und fertig.
Ja.
Allerdings, wie dann diese Fertighausbauteile zusammen verkabelt werden. Ja, ich glaube, irgendwo hört es auf mit Maschinen. Oder da sind wir noch weit davon entfernt.
Ja, ich glaube, ein Haus ist auch so ein, da möchte jeder, ich glaube, das ist was, das ist nicht so was wie ein Handy oder wie ein Auto, das du dann von der Stange nimmst, sondern ich glaube, dadurch, dass du für ein Haus echt viel Geld in die Hand nimmst, kann ich mir vorstellen, dass es nichts ist, was du von der Stange nehmen möchtest. Aber who knows, vielleicht wird es irgendwann kommen und jeder wohnt im gleichen Haus.
Individualität ist meistens immer förderbar und will auch jeder immer haben. Nicht umsonst will auch ein Automobilhersteller auf einmal nicht nur noch zwei SUVs haben, sondern auf einmal 10
Da
oder
hast du
mehr.
recht, ja, da hast du recht. Es gibt
Es gibt
zig
so viele
unterschiedliche
verschiedene.
Modelle
Ja.
und Farben und Innenausstattungen.
Noch und nöcher, weil jeder will eine andere Ausstattung, anders sein, spezieller sein, schicker sein. Jeder hat auch einen anderen Geschmack, ne?
Wobei du das ja dann am Ende des Tages sagen könntest, sagen wir mal, du bist jetzt eine Hausbaufirma, so eine Fertighausbaufirma, und könntest du ja zum Beispiel sagen, pass auf, wir haben das Haus 1, das Haus 2 und das Haus 3. Und im Haus 1 stehen die Wände so, das Haus 2 ist so und so groß und da stehen die Wände so, und im Haus 3, das ist das größte Haus, da stehen die Wände nochmal ein bisschen anders und die Räume sind größer.
Prinzipiell machbar. Ich denke
Dann
mal,
hast
dass
du
es
ne,
auch so gemacht
dann hast du
wird.
die Möglichkeit, noch unterschiedliche Farben, Fußböden, was weiß ich, auszuwählen. Das wäre dann die Ausstattung sozusagen und die Farben des Autos. Und damit kannst du noch hergehen, kannst dein Handy mit Bluetooth verbinden. Und hast automatisch dann verbunden mit Lautsprecher und keine Ahnung, was die im Haus verbaut sind.
Ja, dahin geht der Trend. Aber
Boah, krass, gell?
um nochmal was anderes anzusprechen, was ich vorhin kurzzeitig vergessen habe, ich denke eher, dass das Thema Datenschutz relativ wichtig sein wird in Zukunft
Okay.
im Bereich Hausbau, weil wer garantiert dir denn, dass nicht der Hacker, der dann da draußen steht, auch auf dein kabelloses System zugreifen kann und dir dann da auch alles schalten
Und
kann.
auf einmal alle Lichter anmacht.
Und in dem Moment, wo so ein Türschloss auf einmal elektronisch wird, ja, wird halt der Hacker nicht mehr zum Hacker, sondern zum Einbrecher.
Okay. Ja,
Und
das macht Sinn.
das geht sehr nah dann an einen ran.
Klar,
Aber wo?
das ist dein persönlichster Ort,
Ja, genau.
den du besitzt, so.
Aber wo waren wir jetzt gleich nochmal stehen geblieben, wie wir drauf gekommen sind? Was kommt in Zukunft gleich nochmal, gell?
Was kommt in Zukunft? Digitalisierung und so weiter, ja.
Genau, Digitalisierung. Also das war der Punkt 1, wo ich gesagt habe, als mir das derjenige erzählt hat, bin ich auch erstmal aus allen Wolken gefallen.
Was genau?
Das jetzt mit den Kabeln und dass du bloß noch
Ach so,
zusammensteckst, so Plug-and-Play-mäßig, ne? Ja, jetzt habe ich einen Punkt 2 tatsächlich vergessen.
Das ist aber überhaupt nicht schlimm.
Da muss ich halt nochmal kommen.
Ja, auf jeden Fall, ey. Und vor allem, ich denke, dass sich da in den nächsten Jahren definitiv noch einiges tun wird. Ich meine, es gibt ja auch noch so viele andere Dinge, sowas wie Photovoltaik, Windstromanlagen für Privathäuser, vielleicht kommt auch irgendwann Wasserkraft für Privathäuser, die irgendwie ein Wasserrecht haben und so weiter und so fort.
Sollte alles geben.
Genau, diese ganzen Themen. Was mich jetzt aber noch interessieren würde, wir haben jetzt ganz viel über die guten Seiten gesprochen, weil du ja offensichtlich auch jemand bist, der seinen Job liebt.
Absolut.
sehr gut. Ja, ich finde das. Mich freut es immer so, mich freut es wirklich von Herzen, wenn Leute ihren Job lieben, weil ich das einfach so schön finde, dass du bist 8 Stunden am Tag Minimum in dem Laden und musst in Anführungszeichen was machen, dann muss es, Ausrufezeichen, dir auch Spaß machen. Und deshalb finde ich es so wichtig. Und darum führen wir diese Gespräche
Vor
auch.
allem, du musst ja auch dem Kunden, ne, ein gutes Gefühl geben und auch den Kunden anlächeln. Und ein gezwungenes Lächeln.
Total.
Ich würde mal behaupten, dass man das als Mensch merkt.
Das merkst du. Und da bist du auch wieder beim. Es gibt ja verbale und nonverbale Kommunikation.
Ja, genau.
Aber auch das gehört mit dazu. So, keine Ahnung, wenn der merkt, dass ich überhaupt keinen Bock auf seinen Bau habe oder auf den Job an sich, dann merkt er das und dann bist du automatisch schlecht in dem, was du tust. Der Kunde unzufrieden, du unzufrieden, verdienst kein Geld und das Ganze endet im Teufelskreis. Nichtsdestotrotz gibt es bestimmt auch für dich, auch als jemand, der seinen Job liebt, gibt es sicherlich trotzdem Dinge, wo du sagst, geht mir hart auf den Sack, nervt mich einfach hardcore.
Gibt's auch genügend.
Was sind das für Sachen?
Die,
Sagen wir mal deine Top 3 oder Down 3.
meine Down 3, die Zeit hat sich mittlerweile sehr geändert, muss man sagen. Vom Gefühl her wird in den letzten 2, 3 Jahren alles noch schnelllebiger. Der Informationszufluss, den wir in unseren Kopf reinbekommen, ist noch mehr, noch schneller, alles noch besser zu machen.
Im
Und
Sinne
das,
von, in welchem Zusammenhang kannst du ein Beispiel nennen?
wenn du heute jemanden anrufst, ich brauche einen Techniker oder sowas, dann willst du den heute noch haben.
Klassischer Amazon Prime-Kunde.
Genau. Ja, quasi.
Ja,
Dass das
verstehe.
halt dann mal nicht so ist und du vielleicht 4 Wochen warten musst auf was oder bis da mal ein Techniker vorbeikommt, wenn es jetzt nichts Dringendes ist, ja, dann musst du schon mit dem einen oder anderen Kunden echt gut sprechen, dass der das versteht.
Ja, krass.
Und ja, das ist so ein bisschen ein Thema. Dann tatsächlich dieses, was ich vorhin schon angesprochen habe, mit der Kommunikation und dass du alles aufschreiben musst. Ich hoffe, dass das nicht kommt. Ist aber tatsächlich auch irgendwie so ein Down-Ding, was mir tierisch auf den Keks geht,
Ja.
dass du das bei manchen Leuten einfach machen musst. Und
Das heißt jetzt nicht, dass das bei jedem, wo du es machst, so ist, aber du musst es halt machen, weil du ja nie weißt, wer
ja,
das
eben.
schwarze
Du,
Schaf ist.
du musst halt teilweise einfach auf Nummer sicher gehen, ja.
Ja, aber ich glaube, das
Und
ist, ich
da,
glaube, dafür hat auch jeder Verständnis,
ja,
oder?
das sind halt auch die Punkte, ob du mit einem Stammkunden zusammenarbeitest oder mit einem neuen Kunden. Den neuen Kunden, den musst du natürlich auch erstmal ein bisschen abchecken,
Klar, man beschnuppert
weil
sich.
wir sprechen hier nicht von 200, 300 € die dir durch die Lappen gehen, sondern auf blöd halt auch mal vielleicht 10.000 €. Und da geht halt dann auch ein bisschen ans Existenzielle. Was noch so ein Downgrade ist, Arbeitsunwilligkeit. Arbeit macht nur so viel Spaß wie mit den Leuten, mit denen du arbeitest, mit denen du zusammenarbeitest.
Okay.
Das spielt mit dem Kunden, mit dem Bauleiter, mit dem Architekten, aber auch mit deinen Mitarbeitern und mit deinem Azubi, zusammen. Wenn die alle keinen Bock haben oder wenn nur einer von denen keinen Bock hat und dich in der Früh schon böse anschaut,
Ist der Tag gelaufen?
dann oder dich irgendwie blöd anmacht. Also wenn du jemand bist, der das dann persönlich nimmt, dann ist der Tag gelaufen, ne? Wenn du dir dann denkst, ja gut, der hat seine 5 Minuten jetzt mal gerade gehabt, ja, dann geht's schon weiter, aber wenn du das dann kurzzeitig mal ein bisschen persönlich nimmst, dann ist der Tag gelaufen und du hast eigentlich gar keine Lust mehr.
Okay. Gut, das ist das Zwischenmenschliche. Ich glaube, das ist in jedem Job so, dass es Tage einfach gibt, weil du zwangsweise mit Leuten zusammenarbeitest in jedem Job, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie, weiß ich nicht, mir fällt gerade nichts ein, Delfin-Trainer bist oder so,
Auch mal
dann wirst du
cool,
zwangsweise mit Leuten zusammenarbeiten und wo Menschen zusammenkommen, da menschelt's. Von dem her, glaube ich, sowas passiert einfach. Natürlich macht's schon Sinn, das, was man beeinflussen kann, zu vermeiden. Und ich verstehe natürlich, kann ich zu 100% verstehen, dass es trotzdem nervt, wenn du gut gelaunt irgendwie aufstehst. Oder sagen wir mal, du musst ja nicht mal gut gelaunt aufstehen, sondern du hast dich aus dem Bett rausgeschleppt und dann wirst du erstmal angekackt. Verstehe ich, okay. Gibt's noch was?
noch
Was dich
was
nervt?
ich, was mich nervt, auf was ich so gar keinen Bock habe. Schlechtes Werkzeug. Schlechtes Werkzeug ist tatsächlich, ich glaube, das kann man auch von jedem Chef mal behaupten. Ich weiß nicht, wie es bei anderen abläuft, aber ich habe das jetzt auch schon von ein paar Kollegen aus der Meisterschule damals auch mitbekommen. Ich glaube, jeder Chef hat schon mal irgendwann mal dieses Aldi-Werkzeug oder dieses 0815-Werkzeug gekauft. Und hat gesagt, ja komm, jetzt probierst das halt mal aus, ne? Das ist zwar echt ein cooler und guter Wille, dass das gemacht wird, und ich will das jetzt auch nicht schlecht reden. Ich meine, für einen Heimwerker ist das bestimmt top, und wenn du das bloß zweimal im Jahr brauchst, reicht das auch. Aber wenn du dieses Ding jeden Tag in der Hand hast, oder lass es einmal in der Woche sein, dann hast du das Ding 52 Mal im Jahr in der Hand, ja. Und wenn es dich dann 52 Mal im Jahr ärgert,
abfuck.
Boah, da könnte ich echt an die Decke gehen.
Ich glaube, da gibt ja auch wirklich jeder, der schon mal irgendwie mit einem Werkzeug gearbeitet hat, recht. Und jeder, der auch in der Küche gearbeitet hat, recht. Das Werkzeug muss passen.
Schneid mal eine Tomate mit einem stumpfen Messer.
Genau.
Mit einem Buttermesser.
Genau, ich glaube, so kann sich jeder vorstellen. Geil. Okay. Du, ich glaube, wir haben die Welt weitestgehend umrundet. Ich finde es super, super interessant, was du mir alles mitgegeben hast.
Es gibt tatsächlich noch so viel zu bereden, ne? Glaube ich. Also gerade was, mir kommt da immer mal wieder so ein kleiner Gedanke rein. Jetzt gerade könnte ich anfangen mit Digitalisierung im Bereich Planung von Objekten zum Beispiel. Ich glaube, da will ich nochmal ganz kurz reinschneiden.
Voll gerne, voll gerne.
Ich will dich überhaupt nicht abbrechen.
Ist mir damals
auch auf der Meisterschule mitgegeben worden. Es gibt ja, oder das digitale Zeitalter ist ja schon lang angebrochen und auch im Thema Zweckbauten hat sich das Ganze erfüllt, weil der normale Hausbau, sage ich mal, der kann in Fertighäusern generiert werden. Aber so ein Zweckbaute...
Was ist ein Zweckbaute?
Eine Schule.
Eine Schule, Beispiel. Okay.
Also zum öffentliche Beispiel. Gebäude zum
Ja, Beispiel. Genau.
Sagen wir banalstes Ding, womit sich, glaube ich, jeder identifizieren kann. Jeder war schon in der Schule, jeder weiß, wie sowas aufgebaut ist.
Sollte, ja.
Sollte, genau. Und dementsprechend eine Schule, das ist ja so ein Riesenkomplex, das baust du nicht mal schnell mit so ein paar Pappkartons auf, weil das Ding, das soll halt auch mal...
Willst du mir etwa sagen, dass Fertighäuser nur noch Pappkartons sind?
Nein, das will ich tatsächlich nicht sagen. Ich denke mal, dass die sogar relativ massiv sind. Die halten bestimmt auch ihre 100 Jahre.
Ein Joke.
Aber ich würde behaupten, dass die massiver gebaut werden müssen, vor allem, weil die halt auch Tausende und Abertausende von Menschen standhalten müssen. Mhm. Und junge Menschen haben meistens etwas mehr Energie als wir bisschen ältere, erwachsenere Generation. Und die probieren halt auch mal gern aus.
Und da wird halt auch rauslassen, was sie zu Hause nicht dürfen.
Genau, da wird mal ein bisschen rumgesprungen. Dann muss halt auch der Fußboden entsprechend ausgelegt sein und so weiter und so fort.
Und die Elektronik natürlich auch.
Und die Elektronik entsprechend auch. Und da fängt es jetzt an. Diese Planung, was früher mit Plänezeichnen begonnen hat, dann ist das Ganze rumgereicht worden, jeder hat da seinen Spaß eingezeichnet, der Elektriker das, der Lüftungsbauer das, der Heizungsbauer das und so weiter und so fort. Dann kam das Ganze zurück und was war es im Prinzip? Schlecht war es. Der Elektriker hat seine Kabel hingeknallt, hat damit die Wege vom Lüftungsbauer gequert, der Lüftungsbauer kann aber nicht aus, weil der teilweise Lüftungskanäle ja in der Größe von einem Quadratmeter, sage ich jetzt mal, verlegt.
Okay.
In entsprechend großen Gebäuden.
Klar.
Gibt sowas, sage ich mal. Das ist so dieses Klassische, was du in Hollywood-Filmen siehst, wenn sie durch die Lüftungsschächte kraxeln. Ja? Also das kann man sich tatsächlich so vorstellen, auch von den Größendimensionen her. Und dann kannst du auch, oder dann kann man sich auch relativ gut vorstellen, was mit so einem Lüftungsbauer passiert, wenn ihm da so ein Kabel stört. Der regt sich auf, blöder Elektriker, genau. Ja. Und dann gibt es bloß zwei Möglichkeiten. Entweder der Lüftungsbauer lässt sich was einfallen oder der Elektriker muss nochmal weichen.
Okay.
So geht es dann auch mit Heizung weiter und mit Trockenbau und. Das zieht sich durch alle Gewerke durch.
Ja.
Und um das Ganze zu vereinfachen, gibt es mittlerweile digitale 3D-Modelle von Gebäuden, wo du quasi ein Gebäude von Anfang an, du hast deinen Bauplatz, der wird digital vermessen, tust es dann in dein Rechenprogramm einzeichnen, dann zeichnest du das Haus drauf, dann gibst du diese Datei deinem Lüftungsbauer, deinem Wasser, deinen Heizungs-, deinen Elektriker und so weiter und jeder zeichnet sein Gewerk rein, in der entsprechenden Farbe halt.
Ja.
Dann kommt das Ding wieder zurück an den entsprechenden Bauleiter, der überprüft nochmal irgendwas, sind da irgendwo Kreuzungen drin und.
Boah, der ist aber auch ein paar Tage beschäftigt, oder?
Wahrscheinlich, ja. Und dann kann das Ding, wenn es keine Probleme mehr gibt, kann das Ding genauso ausgeführt werden, wie es digital schon erstellt wurde.
Geil.
Die Arbeit oder die Mehrarbeit liegt dann nur noch in der Planung. Weil es passieren ja dann quasi keine Fehler mehr auf der Baustelle.
Ja.
Und um dieses ganze Spielchen abzurunden, gibt es mittlerweile einen namhaften Hersteller, den ich jetzt mal nicht nenne.
Danke.
Ich glaube, jeder andere oder jeder, der davon gehört hat, weiß, von welcher Firma ich spreche. Die haben einen Roboter erschaffen, der mit dieser Datei was anfangen kann. Mhm. Und die Datei spielst du dem Roboter ein, sagst ihm, du bist auf dem und dem Stockwerk gerade, mit den und den Koordinaten gerade. Und dann sagst du ihm, pass auf, in diesen 3 Metern über dir, da ist jetzt gerade die Decke, also die Rohbetondecke.
Ja.
Und da machst du jetzt alle 60 Zentimeter ein Loch. Und dann soll dir da die Löcher bohren, zum Beispiel für den Lüftungsschacht, der da danach installiert wird. Oder die Kabelwanne. Oder
Und
die Kabelwanne, genau. Ja. Und das Heizungsrohr. Und für die ganzen Dinger bohrt ihr dir dann die Löcher.
Okay, das heißt, du sagst ihm, wir sind in dem Bereich, der weiß, wo die Löcher rein müssen. Dann drückst du auf Start und der geht los. Alle Löcher, wieder schauen. Nächster Raum.
Genau. Quasi. Mhm. Und wenn es sowas gibt, naja, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht dann auch irgendwann mal nochmal eine Stufe weitergeht. Dann presst er dir die Dübel rein, dann hilft er dir bei XY noch weiter. Also ich glaube, da wird noch das ein oder andere Spannende auf uns zukommen. Die Frage wird sein, wann wird das Ganze rentabel?
Ja.
Weil so ein Roboter, bis der sich abgezahlt hat oder abbezahlt hat, im Gegensatz zu einem Arbeiter mit einer normalen Bohrmaschine, glaube ich, dauert auch eine Zeit lang.
Das wird dann rentabel, wenn die Elektriker immer teurer werden.
Wahrscheinlich. Und vielleicht kommt es ja zu diesem Moment, wie es in Australien ja schon mal war, oder ich weiß nicht, ob es noch so ist, dass der Handwerker irgendwann mal mehr verdient als jemand, der studiert hat. Hat es gegeben, bin ich auch gespannt.
Hey, es ist Angebot und Nachfrage. Am Ende des Tages ist es Angebot und Nachfrage. Und wenn deine Kompetenz nachgefragt wird, dann muss die entsprechend bezahlt werden und andersrum genauso.
Absolut. Deswegen würde ich auch niemals sagen, dass ein Handwerker irgendwie ein Typ vom Bau ist, der den ganzen Tag bloß einen Kasten Bier verdrückt und dann wieder abhaut, sondern die haben mittlerweile richtig was auf dem Kasten und bloß weil du hier eine Latzhose anhast und vielleicht schmutzige Hände hast, heißt es noch lange nicht, dass du vielleicht kein Fachabitur hast oder sowas.
Das ja, oder
kann man so mittlerweile nicht mehr eingrenzen.
Ja, nee, das, da bin ich zu 100% bei dir.
Ja.
Aber du sprichst auch einen interessanten Punkt an, weil du sagst, das ist nicht mehr so eindimensional zu denken, wie es vielleicht früher mal war. Wenn du dir einen, ja, vielleicht nicht unbedingt einen Kollegen zusammen basteln oder einen Azubi zusammen basteln, aber welche Eigenschaften würdest du sagen, sind essentiell oder besonders hilfreich? So ist es vielleicht richtig ausgedrückt. Welche Eigenschaften sind hilfreich, wenn du als Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik arbeiten möchtest? Also kommunikativ haben wir schon mitbekommen.
Kommunikation, genau. Du solltest keine Stauballergie haben.
Okay. Wenn du nicht gerade mit diesem Roboter zusammenarbeitest, genau, der vermutlich auch gleichzeitig absaugt. Ja, verstehe. Keine Stauballergie.
aber ansonsten, solange man ein gewisses Interesse... Ja gut, jetzt müssen wir mal abwägen. Was muss ein Elektriker mitbringen?
Ein Elektroniker.
Oder jemand, der es werden will.
Erstmal jemand, der es werden möchte.
Jemand, der es werden möchte, muss in erster Linie Interesse mitbringen. Mhm. Jemand, der 2 linke Hände hat und das Interesse hat, dass du wahnsinnig wirst, dass du selber schon fast wahnsinnig wirst, dann, und der hat 2 linke Hände, das ist mir egal, den ziehe ich durch, den schleife ich die 4 Jahre durch und lasse ihn seine Gesellenprüfung machen, weil ich mir zu fast 100% sicher bin, der wird nicht auf dem Bau bleiben. Weil er es irgendwann selber bemerken wird, und ich meine, die Azubis werden ja auch irgendwann älter und erwachsener, und er wird dann auch bemerken, Moment mal, ich habe da nichts zu suchen, ich kann es einfach nicht. Es soll so Leute geben, die können das einfach nicht besser. Und aber vielleicht kann er es im Büro besser, vielleicht kann er Planungen besser machen. Vielleicht ist er einfach,
vielleicht wird er ein guter schlauer, Planer dann.
Genau. Ja. Aber braucht halt einfach mal eine führende Hand oder braucht jemand mal, der ihn bei der Hand nimmt und mit ihm dieses Kapitel durchzieht. Und da bin ich halt dann voll dabei, wenn jemand Interesse zeigt und Lust hat. Yo,
okay.
Melde dich.
Also er muss Interesse haben, ja. kommunikativ sein, ja, keine Stauballergie haben.
Ja gut, das war jetzt eher ein Joke,
ich glaube, das ist eine gute Grundlage für einen Azubi. Ich glaube, das ist aber insgesamt ein gutes Geheimrezept für alle Azubis.
Ja. Was im Handwerk tatsächlich immer noch gefordert ist, eine gewisse körperliche Fitness gehört dazu.
Ja.
Ich sag mal jetzt nicht auf Krücken laufen, aber
ja klar, es ist halt barrierefrei. Ihr schaut, dass ihr Sachen barrierefrei macht.
Ja, das genau. Ist klar. Tagtäglich laufe ich so im Schnitt meine 10.000 bis 15.000 Schritte. Mhm. Momentan ist es eher mehr. Ja, die muss man halt dann auch mal durchziehen können und das halt dann jeden Tag, Montag bis Freitag. Ne? Das ist jetzt nicht so, als würde ich einmal in der Woche ins Fitnessstudio gehen, sondern ich gehe halt quasi 5 Tage in der Woche ins Fitness.
Da hast du deine Cardio.
Ja.
Okay, körperliche Fitness, guter Punkt. Ich meine, so eine Kabeltrommel, ich habe es ja selber auch mal getragen. Die können schon mal ein paar Kilos wiegen.
Vor allem werden sie... je weiter du dich von der Erde entfernst mit jedem Stockwerk, desto schwerer werden sie meistens.
Ja. und ich liebe, ganz kurz, weil wir gerade von körperlicher Fitness und Kraft reden, ich liebe immer noch deine Story, als du mir erzählt hast, dass du mit so Bodybuildern auf dem Bau unterwegs warst.
Ja.
Erzähl mal die Story ganz kurz. Das ist eine meiner Lieblingsstories.
Man muss dazu sagen, gut, meine Freundin betitelt mich selbst als Lauch und ich soll meistens auch in der Speisekammer schlafen beim Gemüse. Ne?
Du hast die klassische Fitnessfigur.
Genau, also ich bin 1,80 groß, wieg 70 Kilo und man sieht ein Sixpack fast, weil ich so schlank bin. So ungefähr kann man sich's vorstellen. Und dann habe ich halt da mal den ein oder anderen Kollegen dabei gehabt, der bei mir mitgearbeitet hat und der war Fitnessstudio und weiß Gott, wie viel Kilos der stemmt.
Ordentlich
und
aufgepumpt.
Ein Kreuz gehabt, der absolute Wahnsinn gewesen. Und der hätte am liebsten die Kabeltrommeln bis in den 7. Stock hochgeworfen. Also der hat richtig was körperlich zu bieten gehabt. Ja, dann habe ich ihm einen Seitenschneider in die Hand gedrückt und habe zu ihm gesagt, so, hier hast du eine 6er Schraube und die zwickst du mir jetzt mal durch. Und das kann jetzt
war auch notwendig zu dem Zeitpunkt, dass er die durchzwickt, oder?
Ja, also das war notwendig. Wir hatten
jetzt nicht irgendwie so, um ihm zu zeigen.
Wir hatten eine 6x80er Schraube dabei. Blöderweise war die Wand nicht 80 stark, sondern war bloß so ein Rigipskoffer. Und was anderes hatte ich nicht dabei. Gut, jetzt kann ich mir überlegen, ob ich nochmal 5 Kilometer in irgendeinen Baumarkt oder zur Firma fahre und eine kürzere Schraube mir hole. Oder die halt mal kurz mit der Hand kürze. Option 1 wäre gewesen, die Flex aufzubauen. Die schnellere Option wäre halt mal schnell den Seitenschneider zu zücken und die Schraube so zu kürzen. Und jeder, der einen Seitenschneider daheim hat und eine 6er Schraube, also eine Schraube mit einem 6er Durchmesser,
6 mm.
Der darf das Ganze jetzt gerne mal an sich nehmen und versuchen, diese Schraube durchzuzwicken. Es ist ein Kraftakt, ja. Und das hat auch der Kollege dann festgestellt, das ist ein Kraftakt und er hat es nicht geschafft. Der ist daran verzweifelt. Der ist komplett daran verzweifelt. Und ich habe dann so nach 2 Minuten, habe ich ihm den Seitenschneider aus der Hand genommen und habe gesagt, was bist denn du für einer? Also alles nur als Joke. Ne? Also ich habe ihn halt da ein bisschen durch den Kamer gezogen. Habe gesagt, was bist du für einer? Habe mir die Schraube geschnappt. In die Backen vom Seitenschneider gelegt, knips und das Ding war durch.
und das sieht man, was das für eine unfassbare Gewalt ist, die ein Handwerker an den Tag legt.
Also das ist Wahnsinn. Ich kann es mir bis heute nicht erklären, wie das damals war. Und im Nachhinein, also ich komme jetzt quasi ja auch nach einem Jahr auf der Meisterschule, bin ich ja wieder zurückgekommen und habe dann auch mal mit einer 5er-Schraube nochmal angefangen. Und habe dann auch feststellen dürfen, wow, die sind ganz schön hart.
Das ist ja Metall.
Ja, genau. Also ich bin da auch voll aus der Übung dann gewesen. Und deswegen kann ich das auch voll verstehen bei jedem, der dann sagt, boah, das schaffe ich nicht. Weil wenn ich da drin nicht geübt wäre, würde ich es auch nicht mehr schaffen.
Krass, kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Aber geil, das ist, wie gesagt, das ist eine meiner Lieblingsstories, weil es mir einfach zeigt, Don't fuck with a Handwerker. Wenn er der mal eine zentriert, unterschätzt den Bizeps nicht. Oder den Unterarm, muss ich sagen.
Geil. Ja, coole Sache. Ja. Ja.
Ich finde, das ist ein ziemlich geiles Schlusswort. Hast du vielleicht noch zum krönenden Abschluss einen geilen Spruch dabei? Ich meine, man kennt den Siemens Lufthaken. Gibt es denn so einen Siemens Lufthaken, den ihr so als Joke an euren Azubis verwendet?
Meistens, also den nehme ich meistens relativ gerne, weil es unglaublich entspannend wirkt. Wir haben bei uns ein relativ großes Lager in der Firma und dann heißt halt meistens in der Früh erstmal Auto aufräumen. Ich hole mir meine Aufträge so lang. Und bis dann das Auto sauber ist, bin ich dann unten und dann wird gefragt, ja, was braucht man überhaupt? Dann sage ich halt das Material, dann wird es zusammengeräumt und dann zum Schluss wird meistens dann nochmal gefragt, braucht man noch was? Dann heißt es halt, so, jetzt gehst du nochmal ins Lager rüber, jetzt holst du nochmal zwei Eimer Glück und eine Eimer Lust und dann können wir loslegen. Und das, ja genau, und so genauso wie du reagierst, reagiert halt derjenige da auch mit einem Grinsen oder mit einem Lächeln und dann kann man ins Auto einsteigen, kann sagen, ja und jetzt geht's ab, jetzt können wir auf den Bau fahren.
Mit zwei Eimer Glück und zwei Eimer Lust, geil. Ja. Und mit zwei Eimer Glück und zwei Eimer Lust machen wir jetzt hier auf Feierabend, wir sind bei fast 2 Stunden angekommen,
Christi. Alter Schwede, hat sich nicht danach angefühlt.
Überhaupt nicht, gell, ich danke dir vielmals, dass du da warst, das war ein super, super geiles Gespräch, hat mir auf jeden Fall nochmal die Augen geöffnet, was du im Handwerk und insbesondere als Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik ablieferst jeden Tag. Und ich hoffe, es hat den Zuhörern auch so ein bisschen Einblick gegeben in das Ganze. Sollt euch noch irgendwas gefehlt haben oder ihr irgendwelche Informationen noch zusätzlich haben möchten
oder auch selber haben,
dann lasst uns das gerne einmal wissen. Der Chrissy wird bestimmt nicht das letzte Mal da gewesen sein, dann werden wir uns nochmal unterhalten und ja. Eure Fragen, die noch so reinkommen,
genau.
Zusätzlich klären, wenn sie ins Thema passen.
Genau, und auch für sämtliche Sachen, weil das unter Handwerkern ja meistens so ist, ach, ich kann das eh besser als der andere. Ich will hier keine Partei ergreifen. Ich denke mal, so wie ich meine Arbeit mache, ist es richtig. Wie gesagt, das Zeug, das, was ich jetzt als erstes eingebaut habe, das hält jetzt auch mittlerweile 10 Jahre und das passt so. Und jeder, der das anders macht oder anders denkt als ich, fühlt sich dadurch nicht angegriffen, was ich sage, sondern nimmt es einfach auf und ja, ich bin auch gern offen für andere Meinungen oder sowas. Und ja, bin ich auf alle Fälle sehr gehypt, was da in Zukunft dann noch kommt. Wie gesagt, das ist auch mein erster Podcast, wo ich dabei bin.
Sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Ey, es gibt so viele Sachen, wo nichts richtig und nichts falsch ist. Viele Wege führen nach Rom am Ende des Tages. Und deshalb, das ist einfach ein Insight von einem Elektriker, Elektroniker aus einem Gewerk. Es werden noch viele weitere Folgen. Und von dem her, ich glaube, jeder weiß, wie das gemeint ist.
Genau.
Alles klar. Ja. In diesem Sinne euch einen schönen Morgen, Mittag, Feierabend, wo auch immer ihr gerade seid. Lasst es euch gut gehen und bis bald, euer Butterbrot. Ciao, ciao.
Ciao.